12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Hallo und herzlich willkommen zur 88. Folge des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir im jetzt wirklich sehr virtuellen Podcast-Studio den Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher, ich kann dir zuwinken. Ich bin da, wir sind im Fernsehen.
Plaudere doch hier keine Produktionsgeheimnisse aus. Nee, wir probieren das einfach jetzt mal aus, dass wir uns auch gleichzeitig mit Jitsi hier sehen können. Und vielleicht kann ich dann auch ein bisschen besser diese Sendung moderieren.
Ja.
Aber genug der Technikkeiten. Wir fangen gleich an mit unserem Newsblog. Und da geht es, ja, wir haben ein, ich weiß nicht, schönes, ein trauriges Jubiläum zu begehen. Die meisten Leute finden es schön, aber so wie ich dich auf Twitter gesehen habe, bist du doch eher dafür, dass es ein Tag der Trauer ist. Es geht um das Hubble-Teleskop.
Ja, also ich wäre ja wirklich sehr froh gewesen. Das 30-jährige Jubiläum von Hubble wurde 1990 gestartet mit einem Space Shuttle. Jetzt wirklich zu feiern, und im Prinzip hätte man es ja auch feiern können, wenn es dann noch ein paar andere Teleskope jetzt gegeben hätte, aber es gibt ja keine anderen.
Mhm.
Und ich sehe einfach nichts daran zu feiern, dass das Hubble Space Teleskop jetzt irgendwie völlig alleine da oben rumfliegt, als einziges Weltraumteleskop, das irgendwas machen kann, und man hat jetzt irgendwelche irgendeinen Kometen, der jetzt gerade unterwegs ist und zerbricht, und ab und zu wird man ein bisschen Zeit abgeknapst vom Zeitbudget, das Hubble hat, was ja immer ziemlich knapp ist, um anzuschauen, wie dieser Komet jetzt gerade aussieht, während gleichzeitig andere Beobachtungen, die andere Astronomen eigentlich gebucht hatten, brach liegen oder die andere gerne hätten, aber naja, jetzt halt nicht machen können, weil da ist jetzt gerade der Komet, der unbedingt angeguckt werden muss, wo dann andere wieder sagen, ja, aber mein Spektrum ist doch viel wichtiger. Und ja, so ist es aber wirklich, ne?
Ja,
und
ja.
Dann hat man halt ein ernsthaftes Problem mit der Zeit, weil man hat halt bloß dieses eine Ding und man hätte doch lieber ein größeres. Irgendwie ein größeres und mehr vor allen Dingen. Ne? Also
Und jetzt mal davon abgesehen, was das Hubble quasi nicht leisten konnte, einfach dadurch, dass es nur ein Teleskop ist, kann man aber schon sagen, dass das schon an sich, für sich genommen, ein schönes Jubiläum ist, dass wir jetzt quasi ein Weltraumteleskop haben, was so lange operativ ist, was ja dann auch sehr viele Startschwierigkeiten hatte. Also Space Shuttle war ja auch zeitweise dafür da, um das Hubble-Teleskop zu warten, weil es dann noch einige Probleme gab.
Naja, das Weltraumteleskop gehörte zu den Rechtfertigungen des Space Shuttle. Es war wirklich so, dass das Space Shuttle eine Reihe von Missionen hatte. Also man hatte halt am Anfang gesagt, okay, das Space Shuttle, das brauchen wir, oder damit machen wir die folgenden Dinge, A, B, C, D, also Aufbauen von irgendwelchen Raumstationen, Starts von Satelliten, Wartung von Satelliten. Wir bauen ein Observatorium und warten das damit, und die Wartung von Satelliten hat man sehr schnell sein lassen, einfach weil man festgestellt hat, es lohnt sich einfach nicht, da hochzufliegen und die Dinger zu reparieren oder runterzubringen und unten zu reparieren und wieder zu starten oder irgend sowas, weil einfach zu teuer. Dann hat man das halt mit dem Weltraumteleskop durchgezogen. Allerdings auch mit sehr hohen Kosten letzten Endes. Vor allen Dingen, weil einfach der Flug mit dem Space Shuttle so teuer ist. Und natürlich auch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden war, wie man ja festgestellt hat. Die Kosten sind dann halt dadurch extrem hoch geworden. Es sind halt mehrere Milliarden gewesen, die dann verwendet wurden. So größenordnungsmäßig auch sowas um die 10 Milliarden. Und da hätte man halt immer mal eine Milliarde ausgegeben, um ein neues Teleskop zu bauen und zu starten. Dann hätte man ein aktuelleres Teleskop gehabt, auch größere und bessere, auch in besseren Orbits. und hätte damit sehr viel mehr anfangen können. Und dann hätte man sagen können, hey, das Hubble-Teleskop, das fliegt immer noch und guck mal, vielleicht liefert es auch noch Daten. Okay, es wäre kaputt gegangen ohne die Wartung, aber wäre es jetzt wirklich so, dass Hubble einfach nach 30 Jahren noch funktioniert hätte und gleichzeitig eine ganze Reihe von anderen Teleskopen noch da gewesen wären, wäre ich total happy gewesen. Ich meine, ich freue mich ja auch über LES-5 zum Beispiel, dass der noch sendet. Mhm. Er scheint taub zu sein, das ist das Problem. Der Empfänger ist wohl irgendwie.
Also es sendet, kann aber nicht empfangen.
Ja. Ja, über sowas freue ich mich auch tatsächlich, aber es ist halt nicht der einzige Nachrichtensatellit, der da irgendwo mal im Orbit ist. Das ist das Problem. Es ist halt wirklich so das einzige Ding. Und deswegen finde ich das nicht sehr erbaulich nach 30 Jahren.
Also so ein bisschen wie, keine Ahnung, man feiert 30 Jahre C64.
Genau.
Man ist trotzdem darüber froh, dass es nicht der einzige Computer ist, einzige Modell von Computern, der das je gebaut wurde.
Genau, obwohl es natürlich jede Menge Upgrade-Karten für den C64 gab. Also es gab da schon richtig große Festplatten und ich bin ja wirklich großer Fan vom C64 nach wie vor, auch von der Demoszene, die ja immer noch aktuelle Demos rausbringen. Ja,
wird
ja
immer noch benutzt für kreative Sachen.
Ja, teilweise können die Videos abspielen mit dem C64, MP3s können sie abspielen, auch mit Tonqualität, die niemals jemand hätte erwartet. Aber es ist halt trotzdem C64, also und so ähnlich ist es mit dem Hubble, es ist halt wirklich Technik der 70er Jahre, die da fliegt, 70er Jahre, man hat es ja in den 70er Jahren geplant und gebaut und wollte es eigentlich Anfang der 80er Jahre haben, aber Space Shuttle hat sich selbst schon verzögert, dann kam Challenger noch dazwischen und irgendwann war es dann halt plötzlich 1990. Und dann flog dann halt 1990 ein Teleskop mit Technik der 70er Jahre in den Orbit und fliegt bis heute noch. Und ja, Leute, man hätte jetzt langsam mal was Moderneres entwickeln können. Wir sind so viel besser geworden in der Raumfahrt. Das hätte so viel gebracht.
Ist das Hubble nicht ein umgebauter Spionagesatellit gewesen? Oder
ja, das wird dann irgendwann, wenn Hubble dann nicht, wenn James Webb-Teleskop oben ist, dann werden sicherlich die Spionagesatelliten veröffentlicht und dann wird man sehen, wie weit das stimmt oder nicht.
Okay, also das ist
aber
nur so ein Gerücht.
Aber es sieht relativ ähnlich wie diese Keyhole-Satelliten aus, von der Sache her. Ist natürlich nicht nach unten gerichtet. Die haben so einen geknickten Strahlengang, diese Spionagesatelliten zu heißen. Da ist noch ein Spiegel drin, der einfach Richtung Erde zeigt, einfach aus praktischen Gründen. Das sind sehr lange Dinge, aber das ist halt wie so ein abgehackter Spionagesatellit, das Hubble Space Telescope.
Gut, das zu dem Thema, ich denke, über das Hubble Space Telescope kann man auch noch sehr lange reden, aber das ist ja hier auch in unserem Newsblog. Apropos Satelliten, die kontrovers diskutiert werden, kommen wir mal zu SpaceX und vor allem zu den SpaceX Starlink Satelliten. Ich muss dazu sagen, ich glaube, vorgestern konnte man sie aus der Berliner Region sehen, den Starlink. Kette?
Ja, ich habe die erste erste Chance habe ich verpasst. Ich habe mich hinterher geärgert. Bei der zweiten waren sie einfach zu tief. Da sind sie irgendwie mir durch die Lappen gegangen.
Ja, irgendwann ich saß da, glaube ich, an einem Podcast-Schnitt und habe dann gesehen, irgendwie 10 vor 10 südwestlich und dann habe ich halt rausgeschaut und ich bin hier halt, also wenn ich nach Südwesten schaue ich über ein Gewerbegebiet drüber, was sehr hell beleuchtet ist und lebe auch in der urbanen Zone. Also ich hätte die wahrscheinlich so oder so nicht sehen können. Aber es geht ja auch darum, dass man sie eigentlich gar nicht sehen sollte.
Ja, SpaceX arbeitet dran. Ich glaube, die sind auch schon weniger hell, als sie früher waren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe das nicht selbst verfolgt. Also ich habe es nicht selbst beobachtet. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die heller sind als früher oder nicht. Aber es sah zumindest nicht so aus wie. Also ich habe ein Video gesehen von Mike Becker, dem Mimimibe auf Twitter. Und da waren die deutlich dunkler als Betelgeuse zum Beispiel, glaube ich. Früher waren die einfach heller als alle Sterne.
Also da hat, so. Hat SpaceX dann doch noch was gemacht, aber es geht ja auch darum, dass sie, ja. dass also, das immer noch
zu hell ist. Die haben zwei Dinge gemacht. Ja, die haben zwei Dinge gemacht. Und bei den Starlink-Satelliten gibt es immer zwei Phasen. Einmal die Phase nach dem Start. Die werden gestartet, kommen in eine Umlaufbahn und müssen dann erstmal hoch. Und während dieser Zeit werden die Solarzellen anders ausgerichtet. Und zwar so, dass sie möglichst wenig Luftwiderstand bieten, weil das ist ein ernsthaftes Problem. Man hat halt noch Restatmosphäre da oben. Die kommen ja jetzt auch in Orbit mit 180 zu 360 Grad, 360 Kilometer Höhe. Und da ist schon noch ernsthaft Atmosphäre da und da müssen die erstmal raus und dann muss das Ganze in eine aerodynamische Form sozusagen gebracht werden. Kannst also nicht beliebig die Solarsegel ausrichten und die wurden erstmal so ausgerichtet, dass die halt möglichst minimalen Widerstand bringen und das hat dazu geführt, dass Licht direkt auf die Erde reflektiert wurde und dadurch wurden die sehr, sehr hell, gerade in dieser Phase, bis die halt ganz oben waren. Und SpaceX hat gesagt, okay, wir haben was anderes gefunden, um die anders auszurichten und hoffen, dass die dadurch nicht mehr ganz so hell sind. Und das scheint gelungen zu sein, zumindest nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Ob sich das komplett bestätigt, ist eine zweite Frage. Das hängt auch immer davon ab, wo genau die sind, wo die Sonne war im Vergleich dazu und so weiter und so weiter. Das andere Ding ist, wenn die einmal oben sind und ausgerichtet sind, dann steht der Satellitenbus mit den Antennen praktisch waagerecht zur Erde. Also zeigt halt direkt nach unten und eigentlich von den Solarpanelen sieht man gar nicht mehr irgendwas von der Erdoberfläche aus. Aber dieser Satellitenbus ist halt noch ziemlich hell und man hat versucht, das Ganze mit schwarzer Farbe anzumalen. Wieso man das beim Rest nicht gemacht hat, hat SpaceX nie wirklich gesagt, aber ich schätze, es ist einfach zu heiß geworden. Ist halt eine höhere thermische Belastung. Du machst eine Oberfläche heiß und jeder weiß, sobald die Sonne scheint, wird das Ding richtig heiß.
Also du machst Oberfläche schwarz und dann wird es heiß.
Machst die Oberfläche schwarz, dann wird es richtig heiß. Und wenn diese heiße Oberfläche leitet natürlich die Wärme dann auch weiter, und zwar ins Satelliteninnere. Und das will man dann halt nicht haben. Deswegen so die Lösung war nicht so einfach. Deswegen hat man jetzt etwas, dass man, er hatte immer gesagt Shades. Und bei Shade denke ich eher so an Sonnenschirm oder was in der Richtung. Aber es gibt natürlich eine zweite Bedeutung von Shades auf Englisch, was einfach Sonnenbrillen sind.
Also hat Elon Musk gesagt, dass er Sonnenbrillen den Satelliten aufsetzen will. Ja.
Genau. Und diese Sonnenbrillen sind ein schwarzer Schaum. Ein Schaum, der Radiowellen durchlässt, aber eigentlich sehr, sehr schwarz ist, sehr, sehr wenig Licht reflektiert. Und das hat den großen Vorteil, die Sonne strahlt da drauf auf den Schaum und der Schaum wird außen heiß. Und der heiße Schaum kann gleichzeitig auch die Wärme abstrahlen. Während gleichzeitig der halt ein isolierendes Material ist, das die Wärme Richtung Satellit weniger abgibt. Und dadurch kann man halt eine schwarze Oberfläche im direkten Sonnenlicht haben, ohne dass man so viel Sonnenenergie in den Satelliten reinbekommt, wie halt sonst. Wie mit einfacher Farbe. Und das soll ab dem 9. Flug, ich weiß bloß nicht, ob es sich auf den 9. Flug von allen Starlink-Satelliten bezieht oder auf den 9. operativen, weil der erste war ja so prototypenartig, das waren ja zwei unterschiedliche Arten von Satelliten und so weiter. Ab dem 9. Flug, ob es der 9. oder der 10. ist, wird man dann sehen, sollen die dann alle damit ausgestattet sein. Und das ist halt die... Das ist Stand der Dinge und wird man sehen. Also es besteht die Hoffnung, dass das dann alles erheblich besser wird. Wie viel das bringt, ist eine zweite Frage. Es wird auf jeden Fall einiges bringen. Ich weiß nicht, wo die schwarze Farbe alles drauf war. Es kann durchaus sein, dass die eigentlichen Antennen gar nicht schwarz angemalt waren, weil die Antennen sind ja das, wo der Strom verbraucht wird und wo dann entsprechend auch Stromwiderstand ist und wo dann Wärme anfällt. Kann sehr gut sein, dass die Teile nie schwarz waren und deshalb die Reduktion etwas kleiner war. Ich glaube, die Helligkeitsreduktion waren 75%, also 1,5 Magnituden. Mhm. Das ist eigentlich schon ganz ordentlich, aber es reicht halt nicht. Die wollten eher so 90% haben. Vor allen Dingen die Astronomen wollten 90% haben für das das Teleskop, bei dem es mir leid tut, dass ich mir den Namen noch nicht gemerkt habe. Das LSST. Dieses Large Synaptic Survey Telescope, das jetzt einen anderen Namen hat. Namen hat es viel zu spät bekommen. Jetzt ist der Name ist einmal drin bei mir, tut mir leid.
LSTT
Teleskop. Ja, das soll halt große Übersichtsaufnahmen machen und das Problem ist, wenn dort ein Satellit durchzieht, hinterlässt er halt eine Spur und wenn diese Helligkeitsspur heller ist als eine bestimmte Helligkeit, dann saturiert der den Sensor. Aber man hat ja so CCD-Sensoren und CCD-Sensor besteht jeder Pixel aus letzten Endes ein Eimer für Elektronen sozusagen. Und jedes Mal, wenn ein Photon kommt, wird dieser Eimer um ein Elektron voller und irgendwann ist er voll. Und wenn er überfließt, dann kann man da nichts mehr dran machen. Aber wenn die Satelliten etwas weniger hell sind, dann hat man zwar immer noch die Spur, aber man kann sagen, okay, von diesem Satelliten kamen so und so viele Photonen und das kann ich dann rausrechnen. Mhm. Das ist so das Ding. Und kann man dann rausrechnen, kann man immer noch wissenschaftlich auswerten. Während wenn das Ganze zu hell ist, kann man es halt nicht mehr wissenschaftlich auswerten. Und das war dann so das, was man gefunden hat.
Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie das Teleskop heißt aktuell. Das ist nämlich das Cherenkov-Teleskop-Array.
Ich glaube nicht, nee.
Das ist das LST, Cherenkov.
LSST.
Ach, LSST. Teleskop.
Ja. Vera Rubin. Vera C. Rubin. So,
ah, okay.
Jetzt gucken wir noch mal, wer Vera C. Rubin ist.
Das Vera C. Rubin Observatory.
Ja.
Astronomen.
Natürlich. Das war klar. Galaxierotation.
Ja, ich erinnere mich. Ist sie nicht erst neulich gestorben? Ja, 2006, also schon 2016, ja. Aber relativ neulich. Da gibt es auch bei diesem Lego-Forscherin-Set ist sie, glaube ich, auch dabei.
Sehr gut möglich.
Vera Rubin.
Ich pack das mal auf die Liste. Mhm. Das machen wir in der nächsten Ausgabe.
Was? Vera Rubin?
Ja, was die entdeckt hat.
Okay, ja, machen wir in der nächsten Ausgabe, alles klar.
Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber ich will das jetzt nicht hier extemporieren.
Mhm. Okay. Also es geht darum, dass das Vera C. Rubin Observatory sich beschwert hat, dass die Satelliten einfach zu hell sind, um das mal kurz zusammenzufassen. Und SpaceX hat gesagt, okay, wir haben hier einen Schaum, da können die Radiowellen durch, aber nicht das Licht. Beziehungsweise das Licht wird absorbiert, aber die Radiowellen können auf beiden Wegen durchwandern und das machen wir jetzt immer großflächig auf unsere Antennenarrays und dann leuchtet es nicht mehr so.
Ja, hat auch den Vorteil, dass bei anderen Teleskopen, wenn der Satellit nur knapp dran vorbeifliegt, der halt nicht mehr so viel stört, weil es halt 90% weniger Licht.
Mhm. Das ist ja auch, im Grunde ist ja das, also Licht und andere Radioteleskopie sind im Grunde eine Frage von Wellenlängen. Also muss ja schauen, dass eine bestimmte Wellenlänge durchgeht und eine andere nicht durchgeht. Das ist ja der ganze Trick, oder?
Ja, auch. Da gibt's, es gibt verschiedene, also wenn, klar, wenn eine bestimmte Wellenlänge, ja, in dem Fall auf jeden Fall, ja. Mhm. Also es geht halt um Radio, ja, wenn du die Radiosignale durchhaben willst und das Licht. Ja, aber es ist halt, Radiosignale und Licht liegen halt so weit auseinander, dass es fast schon zwei völlig andere Phänomene sind.
Okay, also es ist schon sehr weit. Es ist ungefähr, keine Ahnung, wie Mikrowelle und Atomkraft oder so.
Ja, du hast halt so Gigahertz-Bereich und dann hast du ein paar hundert Terahertz. Mhm. Da sind halt mal eben so ein Unterschied von 10 Größenordnungen. Das ist größer als der Unterschied zwischen dem tiefsten Ton, den du hören kannst, und dem höchsten Ton.
Okay. Okay, also von den Frequenzen.
Ja. Okay, ja. Also das ist halt wirklich wie so der tiefste Bass, den du dir vorstellen kannst, den du richtig im Körper spürst und richtig hohem Ultraschall.
Okay, und das quasi nochmal mal 10 und dann hat man quasi die Abstände zwischen Radiowellen und Lichtwellen.
So fast, ja. Mhm. Also das ist halt schon, es ist schon krass. Mhm.
Gut, aber das zu dem, dann schauen wir mal, wie das sich dann voranschreitet und wie das dann auch praktisch funktioniert. Ich meine, Elon verspricht ja auch immer gerne viel. Schauen wir mal, wie es dann in der Umsetzung aussieht. Ja. Und wir kommen zu einem Thema, was anscheinend uns jetzt öfters begleiten wird, nämlich, dass bestimmte Firmen pleite gehen oder in diesem Fall vielleicht noch nicht komplett pleite, aber zumindest zahlungsunfähig, nämlich Intelsat. Das ist ja kein neues Unternehmen, die gibt es ja schon ein Stück länger.
Ja, Intelsat ist einer der größten. Ich glaube, die sitzen irgendwie sogar in Luxemburg. Ich bin mir gar nicht so sicher. Das ist alles ein bisschen schwierig mit diesen Satellitenfirmen, weil die halt auch groß sind, viel Geld haben, viel Umsätze haben und ein steueroptimiertes Geschäftsmodell fahren. Ich weiß deswegen gar nicht genau, wo die genau sitzen, wo die ihre Steuern bezahlen, aber jedenfalls in den USA, kann ja auch sein, dass es einfach bloß eine Tochterfirma oder sowas von denen ist, frag mich nicht. Kann auch sein, dass die wirklich ihren Hauptsitz in den USA haben, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Da haben die halt Bankrott angemeldet. Gibt ja in den USA verschiedene Kapitel, verschiedene Paragraphen in dem Insolvenzrecht, das die dort haben. Beliebt ist ja immer das Chapter 13. Die haben aber Chapter 11 Bankruptcy gemacht. Also das Schlimmste ist sozusagen Chapter 7, das ist einfach bloß, ja, wir sind zahlungsunfähig, der Laden ist pleite, wir können nichts mehr machen und wird dann einfach aufgelöst. Also so Insolvenzverwalter, Auflösung und fertig. Mhm. So schlimm ist es dort nicht. Die sagen einfach nur, okay, wir können unsere Kredite nicht bedienen. Bitte gebt uns noch mal ein bisschen Geld und dann gucken wir mal, ob man das Ganze irgendwie ein bisschen restrukturieren können und einen Ausgleich finden können, dass man die einzelnen Schuldner irgendwie passend bedienen kann, obwohl sie zurzeit nicht genug Geld haben. Ich glaube, denen fehlt einfach Geld von irgendeiner Frequenzversteigerung oder irgend sowas. Mhm. Die wollen eine Frequenz versteigern lassen und dann mit Geld bekommen, aber haben sie halt zurzeit nicht. Ist halt weltweite Wirtschaftskrise und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, denen gerade echt das Wasser bis zum Hals steht, die halt auch keine Kredite mehr bekommen, obwohl sie sich darauf verlassen haben, dass sie Kredite kriegen können. Was ganz wesentlich natürlich auch die ganzen kleinen Raketenunternehmen betrifft. Mhm. Also da ist eine ganze Menge Geld jetzt gerade weg und das wird viele Unternehmen in die absolute Pleite reißen. Das wird nicht mehr, also das wird jetzt immer noch mehr werden.
Also Raumfahrt ist ja eh was, wo man immer so ein bisschen, wir hatten das glaube ich letztes Mal, wir haben letztes Mal doch sehr viel über Wirtschaft geredet und was Runway und Geld und so, was da alles mit dran hängt, ich glaube, das müssen wir
natürlich noch mal erklären. Wird heute noch mehr davon kommen?
Ja, ich habe ganz kurze Seitenkenntnis, ich habe hier mal den Wikipedia-Artikel Bankruptcy in the United States aufgeschlagen. Und hier werden vor allem 7, 9, 11, 12, 13 und 15 erwähnt. Chapter 7 ist halt wirklich Liquidation, also da wird die Firma aufgelöst.
Ja. Und die 9 kenne ich gar nicht. Oho. Und 17 schon gar nicht.
Nee, 17, warte, also Chapter 7 ist halt Firma kaputt. Und eine Chapter 7 Bankruptcy bleibt 10 Jahre in deinem Kreditreport. Also sowas wie Schufa-Auskunft wahrscheinlich wird 10 Jahre drinstehen, okay, du hattest mal eine Firma, die halt so pleite gegangen ist, dass sie aufgelöst werden musste.
Ja, bei Englisch heißt es immer, this goes into your permanent record.
Genau.
Das wird ins Klassenbuch eingetragen.
Dann haben wir Chapter 9, Reorganization von Municipalities, also das gibt es nur für, was sind Municipalities, Gemeinden?
Gemeinden, ja.
Genau, also das ist quasi eine Reorganisation, also das bedeutet dann, wenn du Chapter 9 als Gemeinde beantragst, dann wird quasi das neu organisiert und nicht liquidiert. Da gibt's
interessant, ne? Das ist so wie in die USA sind ja ursprünglich alles Kolonien gewesen. Mhm. Und das waren alles, also diese ganzen Kolonien waren alles Unternehmen. Ne? Und du hattest da immer so eine Charter, halt wie halt Unternehmen. Ne? Ja, also jede Stadt ist ursprünglich irgendwie so eine, ja, ist halt fast schon ein Unternehmen. Das ist wirklich Wahnsinn.
Auch diese ganze Verquickung von Unternehmen, die wie Staaten agieren. Also wenn man sich die Geschichte der East India Trading Company anschaut, so nach dem Motto, der Staat bin ich. Sehr spannende Geschichte. Dann gibt es noch, genau, die altbekannten 11, 12 und 13. Das ist einfach, da sagst du, du kannst einen Kredit nicht bedienen.
Zahlungsunfähigkeit.
Genau, Zahlungsunfähigkeit. Und dann gibt es noch Kapitel 15, das ist Cross-Border Insolvency. Das ist, du kannst quasi als ausländische Firma, wenn du Schulden in den USA hast, quasi in den USA Kapitel 15 anmelden, dass du quasi deine US-Schulden nicht bedienen kannst, aber eigentlich bist du eine ausländische Firma.
Ah,
also bist international zahlungsunfähig. Das ist ja, auch sehr spannend. Hier, also es gibt zum Beispiel hier für Chapter 9, also zum Beispiel Orange County in California hat zweimal Chapter 9 angemeldet und Detroit hat 2013 Chapter 9 angemeldet. Also die Stadt Detroit war halt zahlungsunfähig. Genau, in den USA. Wird wahrscheinlich auch noch häufiger passieren.
Hm. Ich frage mich gerade, wo ist Silicon Valley? Ist das nicht Orange County?
Wahrscheinlich, ja, kann sein. Orange County,
irgendwie
California.
Habe ich jetzt gerade gar nicht, habe ich jetzt gerade so irgendwie im Kopf, ne?
Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch da gar nicht zu lange mich dran aufhalten. Aber hier wichtige Städte in Orange County, Anaheim, das ist ja da, wo Disneyland ist. Santa Ana, Newport Beach. Ja, also ich weiß es nicht.
Nee, ist dort in der Nähe nur.
Aber ist nicht drin, genau. Ja, ich meine, da wo Silicon Valley ist, wird wahrscheinlich sehr viel Gewerbesteuer gezahlt. Aber man weiß ja auch nicht, das sind da wahrscheinlich auch ganz viele steueroptimierte Unternehmen.
Ja.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Kommen wir zu den lieben Chinesen, die eine Mars-Mission vorgestellt haben.
Ja, und im Wesentlichen gibt es dann ein Video auf Weibo dazu.
Mhm.
Und schön chinesisch. Es gibt ein tolles Logo und mit einem englischen Text drunter. Ich habe schon ein paar Memes gesehen, die dann Mars durch Alpha Centauri oder sonst irgendwas ausgetauscht haben.
Mhm.
Wird fliegen oder man will zumindest, man hat doch die großen Ambitionen, das dieses Jahr auch durchzuziehen. Ich sehe auch nicht, warum die das nicht machen würden, es sei denn, es gibt nochmal irgendein ganz großes Desaster bei den Raketen. Ein Problem ist natürlich, dass die mit der Langmarsch 5B Rakete fliegen sollen und Langmarsch 5B hatte ja nein,
die
hat funktioniert.
Ist?
Das Problem war, dass die Langmarsch 7 ein Problem hatte. Und derzeit sah es aber so aus, als wäre die Technik von der 5 nicht betroffen. Und muss man hoffen, dass das dabei bleibt.
Mhm.
Ja, viel mehr habe ich dazu nicht. Die Mars-Mission so richtig detailliert habe ich das noch nirgendwo gefunden.
Ja, also hier ein Lander.
Vielleicht kommt das noch.
Wahrscheinlich auch ein Rover drauf. Ja, okay.
Ja.
Alles so, was man halt für eine Mars-Mission
braucht. Ein Lander mit einem Rover, mit einem Orbiter. Also die wollen wirklich alles auf einmal zum ersten Mal hinkriegen. Ob das klappt, wird man sehen. Mhm. Das ist halt wirklich schwierig. Und denen halte ich das auch zugute, einfach weil die behaupten nichts Gegenteiliges.
Wie nichts Gegenteiliges?
Ja, die tun nicht so, als wäre es jetzt alles so locker. Ja, das kriegt man halt hin, weil wir sind ja eh die Besten.
Ach so, ja, okay. Ja, spannende Sache. Wird wahrscheinlich dann noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis es dann soweit ist, bis wir dann auch direkt drüber sprechen können.
Es dürfte auch so sein, dass die nochmal Backup-Mission haben, also für den Fall, dass das hier nicht funktioniert, dass dann eine schon auf dem Boden dasteht, um in 2 Jahren dann den Ersatz fliegen zu können. So ähnlich hat man es ja auch mit dem Mond gemacht. Alle Missionen, die die China zum Mond fliegt, wurde immer gleich zweimal gebaut. Und falls die erste schief geht, kann man dann die zweite starten. Wenn die erste gelingt, kann man dann die zweite auch starten, aber einfach was machen, das ein bisschen mehr Risiko hat. Mhm. Halt, die erste landest du vorne auf dem Mond und die zweite halt hinten, was noch niemand gemacht hat. Zum Beispiel, ne?
Ja, was, jetzt, was die Chinesen jetzt gemacht haben.
Ja, genau. Mhm.
Ja, macht total viel Sinn. Gut, dann war es.
Man meinen, ja.
Genau, war es auch hierzu. Und wir kommen zum letzten News-Thema. Rocket Lab, eine Firma, die wir auch öfters erwähnen. Da gab es ein Interview bei Main Engine Cutoff. Das ist doch auch so ein Raumfahrt-Podcast. Ja. Und da geht es um das Geschäftsmodell. Ich vermute mal, oder ich dachte bisher, das Geschäftsmodell ist ziemlich klar: Raketen starten und damit Geld verdienen. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Ein bisschen detaillierter.
Okay.
Bisschen detaillierter. Also er meinte vor allen Dingen, ja, im Wesentlichen gibt es halt Leute, die auf irgendwelchen Fantasieraketen einen Start gebucht haben. oder Wunderraketen, hat er gesagt. Ich glaube, Miracle Rockets.
Wunderkerzen.
Ja, also wahrscheinlich, also klar, er meinte sowas wie Vector Space Systems und ähnliche. Also Leute, die einfach nur versprochen haben, ja, hey, wir haben hier eine tolle Rakete und haben das über Jahre versprochen und sind dann doch nicht gestartet. Mhm. Das ist die eine große Gruppe. Also Leute, die einfach, ja, die jetzt fertigen Satelliten haben, der jetzt auch schon seit Jahren dasteht und nicht ins Weltall kommt und die dann sagen, hey, our hair is on fire, wie er so meint. Also irgendwie, wir stehen jetzt richtig unter Druck und scheiß drauf, wie viel das kostet. Wir buchen das jetzt auf der Electron Rocket. Und dann auch Leute, die halt ein Problem mit Rideshare haben. Weil Rideshare heißt ja du fliegst einfach mit einer anderen Rakete mit und das klappt nicht immer. Manchmal wirst du dann halt einfach rausgeschmissen, weil jemand anderes mehr bezahlt hat oder so. Und dann hast halt genau das gleiche Problem. Und das ist halt das, was Rocket Lab macht. Daher können die dann halt mehr Geld verlangen als andere. Also es ist halt wirklich eine kleine Rakete. Sie ist im Vergleich zur Nutzlast auch richtig teuer. Mhm. 7 Millionen, glaube ich, verlangen die. Ursprünglich waren es 5, dann haben sie mitgekriegt, hey, wir können auch 7 verlangen. Und für, ich weiß nicht, 150 Kilo oder so, was ja nicht so viel ist.
Also der Vorteil ist, du kannst dir für einen relativ vergleichbaren günstigen Preis deine eigene Rakete buchen.
Genau.
Die du hast niemanden halt, teilen musst. Du hast halt
Sicherheit.
Mhm. Okay, und der Vorteil von Rocket Labs ist, die Rakete existiert, die funktioniert auch. Ja. Du kriegst deine eigene Rakete und musst sie ja mit niemandem anderen teilen und du hast nicht die Gefahr, dass du bei deinem Rideshare-Platz ausgekauft wirst.
Genau. Und du hast noch einen Vorteil und das ist halt das zweite große Ding jetzt, dass Rocket Lab eine eigene Oberstufe hat, die de facto ein eigenes Raumschiff ist. Und die haben ja jetzt auch von der NASA einen Auftrag, die haben mehrere Aufträge gehabt, zum Mond zu fliegen. Haben jetzt, glaube ich, auch einen von der NASA gekriegt, wo einfach auf die Oberstufe halt so, kannst damit irgendwie so, ich glaube 30 Kilo oder so zum Mond bringen, oder waren es 15. Also du kannst jedenfalls, etwas, das du mit einer Hand nur mit Schwierigkeiten anheben kannst, bis zum Mond damit fliegen. Und das ist halt, für so eine kleine Rakete ist das echt der Wahnsinn. Wie gesagt, das Interview lohnt sich wirklich anzuhören. Mhm. Kann ich jetzt natürlich nicht alles zusammenfassen, ist zu lang.
Ich hoffe, ich verwechsel das nicht, aber war die Rocket Lab, baut die nicht die Rakete mit den elektrisch angetriebenen Turbopumpen, die Electron-Rakete?
Ja.
Genau, und Rocket Lab war ja auch die, wo wir letztes Mal das Video geschaut haben, das 360-Grad-Video, wo sie die Rakete am Fallschirm vom Helikopter aufgesammelt haben.
Exakt. Wiederverwendung. Ist ein großes Thema und wir kommen jetzt auch gleich dazu.
Ja, genau. Sehr gute Überleitung. Du hattest ja Angst, dass wir keine Überleitung hinkriegen, aber wir kriegen sie hin. Kommen wir zu ULA, United Launch Alliance. Nochmal kurz, um die Facts abzuholen, ist ja eine Kooperation zwischen Airbus und Lockheed Martin.
ULA? Nee, Boeing.
Boeing und Lockheed Martin, genau. Airbus ist nochmal die andere Firma. Die kooperieren gerade mit niemandem.
Das wäre sehr interessant.
Und da gibt es ja einen CEO, der sehr, sag ich mal, vokal ist, also mit seinen Meinungen nicht hinterm Berg hält, Tory Bruno. Und mit dem hast du ja auch öfters Kontakt auf Twitter. Oder, oder mit seinem Social Media.
Also komm, zweimal.
Ja,
er hat mir zweimal geantwortet. Moment, er hat mir einmal geantwortet und einmal hat er geliked.
Oh, das ist schon, ich muss mal, das ist schon hier Prominenz.
Und für eine Odyssee 2001 Referenz irgendwie, da ging es jetzt in der Pandemie um irgendwie Videotelefonie oder so. Mhm. Und da habe ich einfach hier das so den Clip von 2001 von dem Videotelefonie von der Raumstation aus zur Erde.
Mhm. Genau, es geht jetzt hier, du hast es betitelt mit Streit über Wiederverwendung. Ich meine, das ist jetzt mehr oder weniger bewiesen, dass das gut funktionieren kann, aber er hat da eine andere Ansicht zu.
Ja, sollte man meinen. Letzte Woche, und mit letzte Woche ist vorletzte Woche gemeint, von der Veröffentlichung von dem Podcast aus gesehen, hat Tory Bruno auf Reddit so ein Posting hinterlassen, bei dem er halt so seinen Standpunkt dazu geäußert hat, zur Wiederverwendung und wie schwierig das ist und welche Probleme es gibt und warum das seiner Meinung nach sich nur lohnt, wenn so eine Rakete mindestens 10-mal fliegt. Es hat daraufhin einige Diskussionen gegeben, einmal auf Twitter. Auf Twitter haben sich dann auch Elon Musk und Peter Beck mit eingeklinkt. Mhm. Und dann gab es in anderen Medien das Ganze. Dimitri Rogozin hat sich, heißt er Dimitri? Ja, ne?
Klingt auf jeden Fall nicht falsch. Red mal weiter, ich schaue
es. Klingt nicht falsch, ne? Also der Chef von Roskosmos hat sich dann hingesetzt und eine Pressekonferenz gegeben. Am Sonntag war das, glaube ich. Und jetzt Sonntag vor einer Woche, also der 19. war das. Mhm. Halt auf Russisch, hat dann noch ein paar Tage gebraucht, bis da eine brauchbare Übersetzung da war. Und hat dann praktisch das Gleiche gesagt und hat noch hinterhergeschoben, dass SpaceX ja irgendwie nur Dumping betreibt und das kann ja alles gar nicht wahr sein und so.
Ja.
Und interessanterweise, reiner Zufall, hat es am Samstag, also einen Tag vorher gesehen, auf dem Deutschlandfunk in der Sternzeit dann noch einen Beitrag gegeben, dass sich Wiederverwendung nur manchmal lohnt. Wo praktisch das Gleiche gesagt wurde, ne? Irgendwie Wiederverwendung, ist ja so teuer, kann sich eigentlich nur lohnen, wenn man sehr, sehr oft fliegt. Und gleichzeitig haben sich Elon Musk und Peter Beck eigentlich dazu geäußert und gesagt, irgendwie, wenn das Ding wieder runterkommt, wir sparen von der ersten Wiederverwendung an.
Mhm.
Und Tory Bruno hat jetzt eine Reihe von Argumenten vorgebracht, warum das alles so leicht nicht sein kann.
Mhm.
Man darf dabei aber nicht vergessen, die ULA ist anders aufgestellt, ist anders aufgebaut, verfolgt ein anderes Geschäftsmodell als SpaceX. Mhm. Und es ist wirklich mehr so vergleichbar auch mit Ariane Space. Und wenn man sich die Sternzeit anhört, beziehungsweise es gibt ein Transkript dazu, dann sieht man das auch, die funktionieren anders. Auch die Raketen sind anders aufgebaut. Wenn man sich eine Falcon 9 anschaut, was ist das? Zwei Stufen. Erste Stufe hat 9 Merlin-Triebwerke, zweite Stufe hat 1 Merlin-Triebwerk. Die Tanks sind mehr oder weniger die gleichen. Also die ganzen Strukturen sind die gleichen. So heißen die Dinger, werden in der gleichen Fabrik gebaut und können in der gleichen Fabrik gebaut werden. Das Oberstufentriebwerk wird natürlich nochmal ein bisschen umgebaut, ist ein bisschen anders. Die Unterstufe bekommt halt ein bisschen mehr Hitzeschutzschild, ein bisschen die Beine, halt alles so ein Kram. Aber es ist halt trotzdem die gleiche Fabrik, es sind ungefähr die gleichen Anlagen. Ich meine, klar, du hast halt einen Tank und der muss halt in diese Form gebracht werden. Die benutzen auch die gleichen Deckel für die Tanks, das gleiche Material dafür. Und haben praktisch eine Rakete, die man komplett in einer Anlage herstellen kann. So die wichtigsten Teile zumindest. Bei einer Ariane 5 oder 6 Rakete oder auch bei einer Atlas 5 Rakete oder bei der Vulkan Rakete, die jetzt als nächstes kommen kann oder kommen soll, sieht das natürlich anders aus. Da hat man 3 verschiedene Stufen. Man hat eine Zentralstufe, man hat Booster, die sind natürlich optional bei der Vulkan und bei der Atlas 5, aber man hat halt die Möglichkeit dann für Booster. Bei der Ariane sind sie nicht optional. Also das sind schon 2 unterschiedliche Dinge. Und dann hat man noch eine Oberstufe, die auch nochmal extra ist. Und dann hat man 3 Teile, die in 3 verschiedenen Fabriken gebaut werden müssen. Und technisch auch komplett anders sind. Also die ganzen Raketen sind halt wirklich komplett anders aufgebaut, als das bei SpaceX der Fall wäre. Und interessanterweise, wenn man sich Rocket Lab anschaut, da sieht man das Gleiche wie bei SpaceX. Erste Stufe und zweite Stufe sind von der Technologie her praktisch identisch und werden auch in der gleichen Anlage mehr oder weniger hergestellt. Oder können zumindest in der gleichen Anlage hergestellt werden. Auch wenn natürlich die Photon-Oberstufe von der Elektron nochmal extra ist. Mhm. So, und wenn man davon ausgeht, versteht man dann ein paar Unterschiede, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich bin bei der ULA, ich verwende meine Zentralstufe wieder von der Atlas-Rakete, und zwar 10-mal am liebsten oder 5-mal, dann steht die ganze Anlage still. Dann steht die ganze Anlage still, die diese Zentralstufe baut, die Anlagen, die die Triebwerke bauen. Okay, da hat ULA jetzt demnächst den großen Vorteil, dass die Triebwerke von Blue Origin kommen und Blue Origin selbst noch eine Weiterverwendung hat. Aber das hat zum Beispiel Arianespace nicht. Mhm. Arianespace, die brauchen halt wohl kein Triebwerk und dann brauchen die diese Stufe und das war's. Wenn die einfach wiederverwendet wird, dann steht die ganze Anlage still und die ist eigentlich für, ich glaube, für 10 Stufen pro Jahr ausgelegt bei der Ariane 6 dann. Zurzeit sind es eher so 5. Und das ist sowieso schon wenig und wenn du jetzt die wiederverwendest, dann stehen die einfach noch mehr still. Und wenn die noch mehr stillstehen, haben die noch mehr Kosten. Und mehr Kosten sind, was das angeht, halt echt nicht gut. Also heißt, man muss dann schon wirklich sehr viel Geld einsparen mit der Wiederverwendung, damit sich das wirtschaftlich überhaupt lohnen kann. SpaceX und Rocket Lab haben das Problem nicht. Wenn die sagen, okay, wir kriegen hier eine erste Stufe zurück, heißt das, okay, dann bauen wir halt die erste Stufe nicht und wir bauen noch eine zweite Stufe und fertig. Also es ist halt die gleiche Anlage. Man fährt halt, man ändert halt einfach bloß, was man auch in der Anlage produziert und hat nicht das Problem, dass man jetzt eine Anlage hat, die gar nichts mehr produziert und die andere Anlage hat, die plötzlich mehr produzieren muss. Und man hat auch nicht das Problem, dass man jetzt plötzlich arbeitslose Leute dastehen hat. Die man dann halt einfach bloß dafür bezahlen muss, dass die halt, ihr seid die Experten für den Bau der ersten Stufe, wir brauchen euch, wir können euch jetzt hier nicht entlassen.
Gut für die Experten. No?
Ja, das ist halt das Ding. Und du hast ein komplett anderes Modell und plötzlich ist die ganze Wirtschaftlichkeitsrechnung auch anders. Und deswegen kommt dann halt die ULA, weil sie halt nicht wirklich weder ULA noch Arianespace und auch Roscosmos nicht wirklich haben dieses Geschäftsmodell irgendwie wenn sie es verstanden haben, dann sind sie zumindest nicht bereit, das Ganze nachzuvollziehen. Da hängen natürlich auch dann Arbeitsplätze dran, ne? Klar, ich meine, wenn du plötzlich nur noch eine Fabrik hast, die alle das Gleiche machen, wo auch weniger Redundanz drin ist, im Sinne von nicht weniger Redundanz, was halt einfach effizienter ist. Ne? Also du hast dann halt einfach weniger Leute, die du brauchst, um das herzustellen. Was ja gleichbedeutend ist mit, es wird billiger. Du hast weniger Leute. Mhm, weil das meiste davon ist halt, der größte Teil der Kosten sind halt Lohnkosten. Und dann hast du plötzlich Probleme, dass es in Frankreich Proteste gibt gegen irgendein Konzept von der Ariane 6, was es durchaus gegeben hat.
Ah ja.
Gegen die frühen Konzepte. Ja, weil halt plötzlich klar ist, okay, diese Fabrik, die die Zentralstufe von der Ariane 6 produzieren soll, die wird jetzt geschlossen. Naja, solche Probleme hat SpaceX natürlich nicht und auch Rocket Lab nicht, weil die halt einfach von Anfang an ein Konzept haben, dass die von null auf aufbauen können. Und ULA hat dann halt ganz andere Probleme. Die müssen dann halt irgendwie einen Pfad finden, um ihr Geschäftsmodell so weit stückweise zu verändern, dass sie in diesen wirtschaftlicheren Bereich reinkommen. Und das ist nicht so einfach. Weshalb es jetzt halt richtig große Unterschiede gibt und auch richtig viel Krach. Und ich bin mir nicht sicher, ich weiß es halt wirklich nicht, ob die Chefs, die CEOs oder naja, von diesen halbstaatlichen Organisationen, egal ob das jetzt Roscosmos oder ULA oder, ich meine, ULA ist halt auch nur ein Zwangs-Joint Venture gewesen, also die wurden halt wirklich dazu verdonnert, Boeing und Lockheed Martin wurden wirklich dazu verdonnert, so, ihr macht jetzt hier eine Fusion, bitte.
Warum?
Von Staats wegen hier.
Was war da der Vorteil für den Staat, dass sie noch eine Firma beauftragen müssen oder was?
Ja, die haben gesagt, naja, wenn zwei Firmen zusammengehen, dann ist das doch wirtschaftlicher. Das war wirklich so ganz kapiert hat das niemand, was da passiert ist. Kann sein, dass es am Anfang geklappt hat, aber dauerhaft natürlich nicht.
Mhm. Da gab es noch vor ein paar Jahren auch so die Gerüchte, dass Boeing aussteigen wollte aus diesem Joint Venture oder Lockheed Martin und da irgendwie um Verkauf ging, was dann gescheitert ist. Also so glücklich sind die wahrscheinlich beide damit nicht.
Nee, so richtig glücklich sind die alle nicht. Und Tory Bruno ist natürlich jemand, der ganz gut Wetter machen kann.
Ja, muss er wahrscheinlich auch in der Position, wenn er da Chef einer Firma ist, die eigentlich niemand haben möchte.
Ja, ich habe halt auch immer das Gefühl, dass das bei Arianespace oder Arianespace genauso ist.
Ist das nicht?
Dass da auch sehr viel, ist halt wirklich sehr, sehr viel Politik im Hintergrund.
Ja. Und das ist einfach, also für SpaceX, die haben quasi ihre gesamte Firmenstruktur schon so aufgebaut, dass sich hier Wiederverwendung eher rechnet als eine Firma, die seit Jahrzehnten Raketen baut, die nur auf einmal verwendet werden und dann kaputt sind. Und da wahrscheinlich.
Indirekt.
Ja, einfach.
Nee, nicht wirklich. Also ich meine, Rocket Lab war ja auch. Also das war mit Sicherheit nicht gelogen, als er gesagt hat, ey, Wiederverwendung lohnt sich für uns nicht. Und dann haben sie erst mal ausgerechnet, hey, könnte doch klappen, dass die Rakete überhaupt runterkommt. Ich meine, damit hat niemand so richtig gerechnet, dass das überhaupt geht mit der Electron-Rakete.
Ja, aber es ist
einfach eine
vergleichsweise
Struktur.
Ja, ist aber auch vielleicht eine vergleichsweise kleine und junge Firma, Rocket Labs.
Die sind nicht so viel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also 2010, 8, irgend sowas. Die gibt es auf jeden Fall schon länger. Also die haben auch schon andere Raketen gebaut.
Ja, ich aber glaub, wenn du es mal vergleichst mit der ULA oder mit Boeing oder so, die schon seit den 60ern Raketen bauen und das irgendwelche riesigen Konzerne sind und im Grunde SpaceX ja auch immer noch eine Art Startup ist, was ja komplett anders auch geführt wird von der Unternehmenskultur auch her. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile, aber da kann man einfach mal sagen, okay, wir modernisieren den Kram hier einfach mal ein bisschen, so dass wir da Geld sparen. Und wenn du dann aber eine Firma hast, wo dir die Senatoren die Hütte niederbrennen, wenn du auf einmal Arbeitsplätze einsparst, weil du einfach nicht mehr so viele Leute brauchst, um eine Rakete zu bauen, dann ist das nochmal was komplett was anderes.
Ja. Ich habe auch irgendwo einen Rant, der nicht zu einem Artikel geworden ist, rumliegen, der da von Raumfahrt des 20. Jahrhunderts und Raumfahrt des 21. Jahrhunderts spricht. Mhm. Was, denke ich, auch nicht ganz unberechtigt ist, weil viele von diesen Strukturen, gerade was die Optimierung der ersten, der Oberstufen auf verschiedene Dinge angeht, es stammt halt wirklich aus der Anfangszeit der Raumfahrt. So 60er, 70er Jahre. Während es heutzutage eher so um wirtschaftliche Durchführung geht.
Mhm. Ja, also das ist.
Die Russen waren halt lange Zeit sehr gut darin, aber es ist jetzt halt auch mal. die Anlagen sind, die Technik ist zu alt und die Anlagen sind zu alt. Und ich glaube, denen fehlt da auch viel Erfahrung. Man merkt ja, dass die gerne die Sojus 5 jetzt endlich haben wollen, aber auch damit nicht so richtig rauskommen und ständig irgendwelche Änderungen im Konzept haben.
Also die Rakete, nicht das Raumschiff.
Ja, genau. Die Rakete. Raumschiff haben die ja auch ein anderes, was mal Federatia hieß und jetzt irgendwie anders heißt. Was natürlich, was einem auf der einen Seite an SpaceX erinnern kann. SpaceX ist ja bekannt dafür, dass ständig irgendwelche Konzepte geändert werden, aber die werden halt zielstrebig in eine bestimmte Richtung geändert, während das in Russland halt wirklich irgendwie so ein bisschen rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln ist. Und man nicht so richtig das Ziel sieht, was da verfolgt wird.
Mhm. Was wäre denn ein Beispiel für SpaceX, die jetzt ein Konzept zielstrebig in eine Richtung verändert haben?
Beispielsweise, dass man angefangen hat zu sagen, okay, wir machen Kohlefasertanks. Sicherlich irgendwie Kohlefaserhybrid oder so, wenn man gesagt hat, hey, das ist das Leichtestmögliche. Und dann wird es langsam verändert, okay, Stahl bringt minimale Nachteile, und man kann es besser bauen. Dann das aerodynamische Konzept von Starship, wenn man sich das mal anschaut, das wurde auch langsam, aber sicher dann immer weiter vereinfacht. Also es geht halt wirklich ziemlich zielstrebig in eine bestimmte Richtung, die sich halt immer der besseren Machbarkeit annähert. Während das halt irgendwie bei Roskosmos sehe ich da irgendwie bloß, wir nehmen hier das RD-180, dann doch lieber das RD-170, dann irgendwas mit RD-190, vielleicht nehmen wir doch lieber die Angara, nee, Angara doch nicht für Astronauten, und dann doch wieder und nee, nur noch alles mit Soyuz 5. Also es geht halt immer so hin und her. Also da ist einfach nur reine Unentschlossenheit. Da ist kein Konzept dahinter, was sich da ändert. Das ist halt das Problem, was ich da sehe.
Also es ist nicht so, dass es ist mehr so ein Schwimmen, also dass die nicht so genau wissen, wo sie jetzt hinwollen eigentlich.
Ja, es gibt da einfach ein Gerangel auch zwischen verschiedenen Designbüros mal wieder und so Kram halt.
Gut, und jetzt gibt es da schon quasi ein Feedback von SpaceX oder den anderen Firmen. Also wir haben jetzt ja viel über Tory Bruno geredet, Ragosin, und die das alles nicht so gut finden. Und wir haben jetzt auch eruiert, warum das bei SpaceX und Rocket Lab zum Beispiel besser funktioniert als bei der ULA. Und zwar die Frage hatte zum Beispiel Elon, ich kann mir gut vorstellen, dass er doch auch gerne sich von so einer Diskussion triggern lässt. Hat der schon was drauf gesagt?
Ja, also von SpaceX gibt's halt das Statement, ja, unsere Raketen kosten letzten Endes einfach 30 Millionen komplett. Wenn sie halt wiederverwendet werden. Klar, die Nutzlastverkleidungen werden dazu genommen. Was mir in dem Moment gerade einfällt, eins der Gründe, warum Rocket Lab überhaupt diese Wiederverwendung in Betracht zieht, ist, die haben sowieso schon einen Helikopter, um irgendwie Leute von A nach B zu fliegen. Was einer von den beiden, mit denen die Raketenstufe aufgefangen wurde, war genau dieser Helikopter, den die eh schon hatten. Und die haben auch ein Schiff, das sowieso rausfahren muss, um Radiokontakt zu halten zur Rakete. Und die haben praktisch die Infrastruktur schon fast dastehen.
Und die müssen jetzt nur noch ein paar Änderungen machen und dann können sie es schon eh machen.
Haben sie wahrscheinlich so ungefähr auch
festgemerkt, so, okay, was brauchen wir denn für die Wiederverwendung? Okay, Helikopter haben wir schon, Schiff haben wir schon. Okay, müssen nur ein Seil dranhängen und uns so einen Capture-Mechanismus überlegen und dann können wir die Rakete ja schon wieder auffangen.
Ja, und einen richtig guten Piloten haben.
Ja gut, das ist eine Frage von Headhuntern, die du losschickst.
Ich glaube, Peter Beck ist selber irgendwie Helikopterpilot, aber er meinte halt, das überlassen wir mal den Profis.
Ja, das würde ich auch nicht tun, wenn ich er wäre. Gut, ja.
Das Geschäftsmodell ist auf jeden Fall da. Und Rogozin ist natürlich angepisst. Der hat gerade irgendwie einen Vertrag über 18 Raketenstarts verloren. Halt über OneWeb, wegen OneWeb-Pleite.
Ach so, ja, okay.
Und wenn man sich die Verträge anschaut, das waren so über 60 Millionen pro Flug. Und jetzt werden die noch angeboten für, ich glaube, 42 oder 46 Millionen, also halt 30% weniger. Gut, ein Teil wird dadurch kommen, dass OneWeb natürlich schon eine Anzahlung geleistet hat für die Starts.
Mhm.
Aber wie viel davon dann tatsächlich ankommt, wie viel Geld da überhaupt noch bei OneWeb ist, ist natürlich auch noch eine Frage. Daher kommen auch diese Vorwürfe, ja, das ist ja alles nur Dumping. Das kommt ja immer wieder zu bestimmten Zeiten, wenn Roskosmos gerade mal wieder ein Problem hat. Auch gerade um die Proton-Rakete irgendwie wieder mal hochzubringen und ähnliches.
Ja, also dass man kenne ich ja auch aus irgendwie Sales oder so, wenn der Kunde dich halt fragt, warum ist denn das Produkt so teuer und du dann nicht sagen kannst, Grund A, Grund B, Grund C, dann bleibt dem Kunden nichts anderes übrig, als zu sagen, naja, wenn du es woanders günstiger kriegst, dann ist das halt unfair.
Ja. Ja, und tut mir leid, es ist halt einfach ein besseres Konzept, eine Rakete mit einer Technik zu bauen, größtenteils, anstatt jedes einzelne Teil der Rakete getrennt zu optimieren und praktisch halt drei Raketen zu entwickeln.
Und das war ja im Grunde mal das Ding der Planwirtschaft, standardisieren und dann viel davon machen.
Auch vom Kapitalismus an sich, ne?
Ja, aber ich meine, wenn man so mal nach Russland blickt, wenn man sagt, okay, Planwirtschaft, da wurde halt gesagt, okay, wie machen wir das denn besonders effizient? Okay, wir bauen halt, keine Ahnung, ein Auto für die ganze Sowjetunion, dann können wir halt sagen, okay, eine Fabrik baut halt wirklich nur eine Autotür und dann kann man das halt so hochziehen.
Nannte man früher Fordismus.
Ja, oder genau, gibt es im Kapitalismus wie im Sozialismus. Ich denke, da ist halt einfach Raketen bauen so ein spezieller Sonderweg, den sie da gegangen sind, weil das ja im Grunde ja so extrem hoch spezialisierte Objekte waren, dass du im Grunde jede Rakete neu erfinden musstest am Anfang. Und dann hat man sich halt so dran gewöhnt, dass man halt gesagt hat, okay, jede Rakete ist ein Unikat, was wir uns aus den Rippen schneiden. Und man war wahrscheinlich dann so lange dran gewöhnt, dass man gar nicht mehr dran gedacht hat, in normalen Produktionsbedingungen zu denken, wo man sagt, okay, wir bauen jetzt mal eine Produktionsstraße, die uns einfach hier 20 Triebwerke am Tag ausspuckt, weil man gar nicht so viele gebraucht hatte, weil ja jedes quasi bespoke, weil im Grunde, wie du gesagt hast, eine Manufaktur, also dass man halt von Hand noch jedes einzelne Düsenloch bohren konnte.
Ja, ganz so extrem war es nicht, weil gerade am Anfang des Raketenbaus war natürlich auch viel darauf ausgelegt, dass man damit Atombomben auf Russland oder auf die USA, je nachdem, halt schmeißen wollte. Ne? Von daher hatte man da richtig Stückzahlen gehabt. Kommt nicht von ungefähr, dass man in den 70er Jahren mal eben so reichlich 30 Atlas-Raketen rumliegen hatte, die man dann mit einem Bulldozer zerstören konnte.
Mit einem Bulldozer?
Ja. Da ist man einfach so mal mit dem Bulldozer drüber gefahren. Vorher Luft ablassen, ganz wichtig.
Achso, ja, das waren noch die selbstbedrückenden.
Genau. Also nicht selbstbedrückend.
Aber die Stabilität halt, wie bei einer Cola-Dose.
Genau.
Okay.
Ja. Atlas-Rakete, wer es nicht weiß, wenn man da die Luft ablässt, dann fällt die in sich zusammen einfach. Ist wirklich wie ein Ballon.
Mhm.
Nennt sich auch Ballon. Also es ist wirklich so ein Ballontank. Mhm. So nennt sich das auch. Wird bis heute noch benutzt in der Centaur-Oberstufe, die ja auch mit der Atlas zusammen entwickelt wurde. Oder für die Atlas entwickelt wurde.
Verstehe.
Nun gut, wie Raketen entwickelt werden, sieht man aber nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars, ne?
Genau, es gibt quasi Raketen in die eine Richtung und es ist so ein bisschen wie das alte Sprichwort, wenn Mohammed nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zu Mohammed. Und hier hat man sich gedacht, okay, wenn der Mensch nicht zum Mars kommt, kommt der Mars zum Menschen. Es geht jetzt um die Idee einer Mars Sample Return Mission der NASA. Und da wurden Verträge geschlossen, wie ich das hier in unserem Dokument erkenne. Du hast da bestimmt ein paar Details.
Exakt einer. du kannst mal bei mir auf Twitter schauen. Ich hatte irgendwie jetzt zwei Dinge noch verlinkt, die tatsächlich irgendwie komplett neu aufgetaucht sind. Für mich zumindest komplett neu. Das muss gestern Abend, so abends um 6 oder so, muss das aufgetaucht gewesen sein. Ich habe das erst heute entdeckt, dass es da tatsächlich Details dazu gibt. Das sogenannte Mars Ascent Vehicle. Wir erinnern uns, Mars 2020 hat die Aufgabe, Bodenproben zu sammeln und in irgendwelche Container zu packen, in der Hoffnung, dass die irgendwann mal auf dem Mars abgeholt werden. Mhm. Und das soll dann irgendwann gemacht werden mit dem Fetch Rover von der ESA. Also ja, das soll ein umgebauter Rover sein, so ähnlich wie halt jetzt für 2020 geplant war. Wie heißt der? Rosalind Franklin, ne?
Ja.
Der soll die dann halt irgendwie aufsammeln und zu der Rakete bringen, die es dann wegbringen soll vom Mars. Und um die Rakete geht's. Dafür wurde, da gab es wohl eine Ausschreibung und diese Ausschreibung war sehr schön formuliert. Offensichtlich so, dass Northrop Grumman zielgesichert, also Northrop Grumman Innovation Systems zielsicher diesen Auftrag bekommen hat. Die NASA meinte, Northrop Grumman Innovation Systems ist der einzige Vertragspartner, der die Anforderungen an das MAV, also das Mars Ascent Vehicle, erfüllen kann, weil sie die einzige Firma sind, die Supersonic Split Line Nozzle Concepts auf einem Technological Readiness Level von 8 haben. Das heißt, sie sind die einzigen, die Dinger herstellen derzeit. Was sind diese Supersonic Split Line Nozzle Concepts? Das ist ein uraltes Ding aus dem 60er, 70er Jahren, da wurden die schon gebaut, ist letzten Endes, du hast eine Feststoffrakete und hinten hast du eine Düse dran und die Düse kannst du bewegen.
Mhm.
Hoch, runter, rechts, links, um das zu steuern. Also der eigentliche, also die, der Düsenhals, also das enge Teil von der Düse bleibt halt starr, aber hinten die eigentliche Düse, das große Ding, hinten das große Teil, ab da, wo die Abgase dann auch überschallschnell sind, das kannst du halt irgendwie bewegen. Anstatt von einem System, wo du die ganze, nicht nur die Düse, sondern auch den eigentlichen Antrieb mit dem Feststoff bewegst.
Mhm.
No?
Ja.
Ist das vielleicht umständlich, aber hoffentlich verständlich ausgedrückt.
Du kannst die Düse bewegen.
Du kannst die Düse bewegen, ohne das ganze Ding zu bewegen. So. Mhm. Und das ist die Technik, okay, die bauen das seit Ewigkeiten und deswegen kann man dann halt sagen, okay, ihr seid die Einzigen, die das gerade können, weil Boeing baut die gerade nicht, SpaceX baut das nicht. Man hat dann halt irgendwie diese Technik genommen. Angeblich wollte man vorher auch Hybridtriebwerke untersucht haben. Wahrscheinlich hat man es auch wirklich gemacht. Hat halt festen Treibstoff und oben hat man sowas wie Lachgas oder so und halt als Oxidator und kann dann damit den Feststoff verbrennen. Es geht da hauptsächlich um Fragen von Zuverlässigkeit, wenn das Ganze über Jahre halt zum Mars unterwegs ist und dann bei kalten Temperaturen zwischendurch gelagert wird. Es wird halt sehr, sehr kalt auf dem Weg zum Mars und auch auf dem Mars selbst. Man hat Temperaturschwankungen hohe und das muss halt dann alles über Jahre irgendwie so stabil sein, dass man dann einfach den Schalter umlegen kann und das Ganze auch startet.
Mhm.
Und da ist man dann halt am Ende bei Feststoffraketen gelandet. Andere lagerbare Treibstoffe, so hypergolisches Zeug, wäre natürlich auch möglich gewesen. Hat man aber nicht gemacht und sicherlich gab es da auch einen Grund. Ich habe nicht nachgelesen, warum man das nicht machen wollte. Effizienter wäre es, Ich weiß tatsächlich nicht, wieso, was genau da die Gründe sind. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, okay, baut doch mal 10 Stück davon. Und zwar, die NASA will 3 Demonstrationstests haben, 3 Qualifikationstests, das sind 6, und ein Flugtest. Und dann noch, okay, das sind, ich habe das zusammengerechnet, wie viele das sind. Okay, also 3-mal Demonstration, 3-mal Qualifikation, ein Flugtest, ein Spare, ein eigentliches Flugding und eine Engineering Unit für den Boden. Also insgesamt 10 Stück. Und das alles ist der Aufwand, den man braucht, um dann am Ende eine Flugunit zu haben, also einen Flug, eine Rakete zu haben, die dann tatsächlich fliegt. Ja, gehen wir nochmal kurz zurück, weil das ist jetzt hier eine komische Anordnung gewesen. Also, einmal für den Flug, dann einmal Ersatz, dann eine Engineering Unit, also ohne Treibstoff drin, die man einfach bloß auf dem Boden hat, damit man weiß, was man gebaut hat und das vergleichen kann im Zweifelsfall. Dann einer für einen Flugtest, 3 für Demonstrationen und nochmal 3 für Qualifikationstests. So, wie gesagt, man baut halt 10 Stück, um dann am Ende eine zu haben, die dann hoffentlich funktioniert. Es ist jetzt nicht so weit hergeholt zu sagen, wenn ihr jetzt 20 davon bauen würdet, würde das einen Scheißdreck mehr kosten. Ist jetzt böse ausgedrückt, aber mal ehrlich, der größte Teil davon, von dem Aufwand, geht in die Entwicklung von dem System hinein. Ob man jetzt 10 davon baut oder 20 davon baut, spielt keine große Rolle. Also die zusätzlichen Hardwarekosten, wenn man das einmal macht, wenn man einmal irgendwie die Maschinen so eingestellt hat, dass da rauskommt, was man braucht, wenn man das einmal alles gemacht hat. Ich meine, da geht es ja wirklich um den Bau von so halt, pack das Zeug auf die Drehmaschine und mach das, ne? Sowas und Ähnliches. Man hat dann halt genaue Anlagen, wo alles genau eingestellt wird. Wenn man es einmal gemacht hat, dann kann man davon auch mehrere Teile hintereinander bauen, damit das wiederholbar ist. Deswegen hat man ja auch diese Engineering Unit, dass man einfach nochmal vergleichen kann, okay, was genau haben wir jetzt hier eigentlich gebaut, ne? Weil die anderen wurden mit den gleichen Einstellungen und den gleichen Maschinen gebaut. Dann, wenn man es einmal so weit gebracht hat, dass man 10 Stück bauen kann, die genau gleich sind, dann kann man auch 20 davon bauen. Macht man hier aber nicht. Was natürlich auch heißt, okay, wenn dann jemand sagt, wir hätten gerne so eine Rakete, um Proben vom Mond zu bringen, ja, dann heißt es wieder, oh ja, da müssen wir aber nochmal neu anfangen. Ach weil so. Wir haben ja keine mehr.
Ja, genau, man muss ja nochmal neu planen.
Ja.
Jede Rakete ist ein Unikat.
Ja, total, ne? Was ist das jetzt für eine Rakete? Es ist eine 2-stufige Feststoffrakete. Die erste Stufe hat 250 Kilo Treibstoff, glaube ich, die zweite irgendwas um die 50 Kilo. Es sind noch ein paar Nachkommastellen und bla dabei, aber so die Größenordnungen. Das ganze System wiegt unter 400 Kilogramm, hat eine Nutzlast von 16 Kilo in den Mars-Orbit. In den Mars-Orbit heißt, es kommt dann oben in den Mars-Orbit und wird dann irgendwie eingesammelt von einem zweiten Satelliten und der fliegt dann weiter zur Erde und bringt dann die Proben mit Hitzeschutzkapsel und so weiter zurück. Das ist der Plan. Hätte man jetzt das Ganze etwas vernünftiger gebaut und wie ich gesagt habe, hätte man davon einfach ziemlich viele gebaut, könnte man damit auch noch andere Dinge tun, zum Beispiel das Ganze auf eine Rakete packen und oben in CubeSat, also 16 U oder so, ne? Also was so 16 Kilogramm sind. Ich meine, man kann ja heutzutage durchaus ordentliche Instrumente in so einen kleinen Satelliten reinbringen. Wir denken nur mal an die Marco-Satelliten, die halt, ich glaube, 12 Kilo gewogen haben. Also so die Größenordnung ist das halt. Also man kann da durchaus schon ein richtiges Raumschiff draufpacken. Das könnte man durchaus mit einer kleinen Rakete dann schon starten. und hätte davon ordentliche, relativ ordentliche Performance.
Also du schlägst vor, dass wir CubeSats mit auf die Rover setzen, oder was ist deine Idee dahinter?
Nö, die Idee ist einfach, dass man eine Oberstufe für andere Raketen hat. Also wenn du eine Rakete hast, die, sagen wir mal, 400 Kilo oder 500 Kilo Nutzlast hat, dann bringst du die da halt hoch und kannst dann von dort aus irgendwo ins Sonnensystem hinfliegen. Und kannst dann zu eine Sonde zu irgendeinem Asteroiden schicken oder was in der Richtung. Und brauchst dafür keinen großen Aufwand, weil die Dinge hast dann einfach rumliegen. Oder wenn du halt sagst, okay, wir sind hier auf dem Mond, wir fliegen zum Mond und brauchen eine Rakete, um Proben vom Mond zur Erde zu bringen, dann kann man das gleiche System einfach nochmal nehmen. Und man hätte kaum extra Kosten, wenn man davon einfach bloß 20 bauen würde, anstatt von 10, von denen nur eine fliegt. Und vielleicht nochmal ein Ersatzteil hat. Aber das ist halt, das ist wirklich das, so ein klassisches Beispiel dafür, wie Raumfahrt funktioniert. Es gibt noch eine Reihe von Details, was es an Problemen gibt, dass man die Wärme ordentlich hinkriegt, wie das System isoliert wird und alles sowas. Also man hat ja diesen Marslander und muss dann dafür sorgen, dass die Elektronik und die Triebwerke, ich meine, es ist fester Treibstoff, aber er ist fest, aber halt durchaus nicht unveränderlich, muss unter halbwegs kontrollierten Bedingungen irgendwie da sein und wird dann entsprechend auch geheizt. Gibt eine entsprechende Isolierung aus Luft, letzten Endes aus CO2, mit einem bestimmten Abstand. Also ist halt wie so eine Art Thermosflasche, damit man nicht ganz so viel Wärme braucht. Ja, gibt ein paar Details auch zur Avionik. Dass man braucht ja auch so RCS-Systeme, also Reaktionskontrollsysteme. Halt letzten Endes kleine Düsentriebwerke, um Rollkontrolle zu haben. Weil die Düse kann man ja schwenken, aber man braucht noch irgendwie zusätzlich einen Antrieb, um die Rollachse machen zu können. Weil es ist halt eine dritte Achse und man kann so eine Düsen- und zwei Achsen schwenken, wenn man nur eine Düse hat. Ja, aber im Prinzip ist das alles uralte Technik, da ist nicht viel dahinter. Ich weiß nicht, wie viel das Ganze kosten soll, aber es schwant mir Böses.
Ja, wird nicht günstig wahrscheinlich.
Ich habe gehört, irgendwie Gesamtkosten 7 Milliarden.
Oh je.
Für Sample Return.
Also für jetzt nur für die Rakete oder auch für Orbiter und alles, was dazu gehört?
Für die gesamte Mission.
Okay.
Für die gesamte Missionsdurchführung. Ich weiß nicht, ob da Mars 2020 mit drin ist oder nicht.
Und die Idee ist, dass dann der Rosalind Franklin Rover der ESA die Proben zur Rakete bringt?
Nee, ein anderer Rover, ein zweiter Rover, der aber auf der Technik basiert.
Okay. Gibt es da nicht auch jetzt, ich sehe im Artikel hier, wird was irgendwas von Perseverance gesagt?
Ja, das ist die B-Variante sozusagen. Perseverance sammelt ja die Proben auf. Und die hätten halt gerne einen zweiten Rover, der praktisch nur hinterher dackelt, die aufsammelt und zurückbringt oder dahin bringt, wo sie dann vom Mars aus gestartet werden, damit Perseverance dann praktisch einfach weitermachen kann.
Mhm.
Aber Plan B ist halt, dass der Rover dann selbst nochmal zurückfährt und alles aufsammelt und selbst zurückbringt für den Fall, dass der europäische Rover nicht rechtzeitig da ist oder nicht funktioniert oder was auch immer.
Und das soll jetzt alles 2024 stattfinden, oder was?
2025 soll er starten, 2026 auf dem Mars ankommen, 2029 zurück oder so.
Okay, also ein Timeframe von 10 Jahren ungefähr, 9 Jahren.
Ja.
Okay.
Nein, nicht wirklich. Also es ist halt sehr viel kurzfristiger. Es muss halt 25 oder so, muss halt weg.
Okay, also bis in 5 Jahren muss die Technik fertig sein, damit sie dann bis in 10 Jahren funktioniert.
Genau. Ja, ich habe halt, also die Begründung, ja, das sind die einzigen, die diese Düse irgendwie bauen können, ist halt wirklich so ein Ding, da habt ihr schon, was man halt öfters macht. Also es ist ja durchaus gängige Praxis, dass man Ausschreibungen so schreibt, dass man guckt, okay, welche Dinge kann genau die Firma, der wir das jetzt so schieben wollen, als einziger erfüllen. Ja. Ne? Das ist ja, ist wirklich nichts, ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder so. Das ist wirklich ziemlich normal. Gerade bei öffentlichen Ausschreibungen. Ne? Genauso auch, wenn man sagt, irgendwie, man will irgendwie Person X für diesen Posten haben, naja, dann setzt man halt die Anforderungen so, dass nur Person X genau das in seinem Lebenslauf hat oder ihren Lebenslauf, je nachdem.
Wir suchen ein frankförmigen Mitarbeiter für diese Stelle.
Genau.
Er hat ja schon fast was von Platon. Du musst die Frank-Eigenschaft haben, um hier angenommen zu werden.
Ja, so ungefähr. Ja, man ist dabei, das zu bauen. Kosten kenne ich nicht, aber das wird wohl, also es wird langsam wenigstens realistisch. Also das kann man immerhin sagen. Mars Sample Return klingt jetzt langsam so, wie das wird wirklich durchgezogen. Was immerhin mal was ist. Es ist nur zu einem Preis, der mit Sicherheit mal wieder völlig inakzeptabel sein wird.
Aber was ist schon Geld? Was kostet die Welt? Was kostet der Mars?
Ja, zu viel. Zurzeit zu viel.
Mit wie viel Sample können wir denn da rechnen? Also
ich glaube 30.
30 Kilo, 30 Gramm?
30 Samples. Jeweils ein paar Gramm. Wie viel es genau ist, weiß niemand.
Unter einem Kilo wahrscheinlich.
Es sind jeweils ein paar Gramm. Also du hast auch ein paar Blanks drin. Also du hast ein paar Röhren, die einfach mit nichts gefüllt werden. Also
quasi die Baseline festzustellen.
Genau. Die werden einfach nur aufgemacht und wieder zugemacht und dann kannst du gucken, wie sauber oder unsauber arbeitet das ganze System, damit du einfach weißt, okay, was ist vielleicht noch von der Fabrik da irgendwie übrig geblieben, was rutscht so irgendwie rein, damit du einfach weißt, wo die Verunreinigungen sind.
Nicht, dass man hier wieder glaubt, dass man Mikroben auf dem Mond gefunden hat.
Ja, genau, zum Beispiel. Solche Probleme hat es ja immer mal wieder gegeben.
Gut, also Sample Return für einen geringen fünfstelligen Betrag können Sie auch Sie wählen, jetzt eine Marsprobe besitzen, wählen Sie die Nummer neben Ihrer Landesflagge.
Ja, so ungefähr.
Und wir gehen weiter.
Fünfstelliger Betrag, also ich frage mich gerade, wie groß die dann sein könnte. Das ist dann wirklich so ein, also Sandkorn?
Ja.
Sandkorn könnte schon zu groß sein.
Was sind denn gerade die gängigen Preise für Mondstaub? Oder ist das, gibt es da einen Preis, wo das irgendwo vielleicht mal versteigert oder so? Oder ist das alles, wem gehören die Mondsteine? Der USA, oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird teilweise verkauft. Es wurden ja regelmäßig irgendwelche Proben auch weitergegeben, so aus diplomatischen Gründen.
Ja, okay, das ist klar, aber das ist ja dann Staatseigentum im Grunde.
Kann man ja trotzdem verscherbeln. So
ja,
ist ja nicht.
Ja, gut, warte kurz, das untersuche ich jetzt erstmal. Ich habe gerade einen interessanten Artikel von der Frankfurter Rundschau gefunden. Es gab hier einen Videotechniker bei der NASA, Terry Slezak, der hat eine Videokassette geöffnet, die Neil Armstrong für seinen Mondflug benutzt hatte. Und er hatte Neil Armstrong aus Versehen auf den Mond fallen gelassen. Und dann hat er die Kassette aufgemacht und hatte auf einmal schwarzen Staub an seinen Händen. Und er ist damit der einzige Mensch, der je Mondstaub mit der bloßen Hand angefasst hat. Es wurde 2001 verkaufte Slezak das Band zusammen mit anderen Devotionalien. Also hatte dann so ein Klebestreifen mit ein bisschen Mondstaub. Und Florian Noller, ein deutscher Händler von Weltraummemorabilia, steigerte das für rund 25.000 US-Dollar. Genau, mit der millimetergroße Teile mit Staubkörnern versehenen Klebestreifen. 5.000, was haben wir hier, verschiedene Preise. Also, es sind jetzt keine Millionenbeträge, die du für so einen Staubkorn bezahlen müsstest. Also vielleicht so, keine Ahnung, ein paar tausend Dollar.
Ja, aber es sind auch ein paar hundert Kilo. Also ich weiß nicht, ein halbes.
380 Kilo oder so sind zurückgebracht worden.
Wie viel?
380 etwa.
Ja, so halbe Tonne, ne? Mhm. Da kommen wir natürlich beim Mars nicht hin und Mars hat noch mal ein bisschen mehr Prestige als Mond, mhm, denke ich. Ja,
genau, hier steht es, 382 Kilo Staub und Steine. Davon 22 Kilo wären da Apollo-11-Missionen. Gut, dann gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Thema. Kommen wir zu einem, also wenn es da eine Sample-Return-Mission gäbe, wäre das wahrscheinlich extrem prestigeträchtig.
In der Tat.
Unserem interstellaren Besucher. Wann war das? Vor 2 Jahren?
Moment. Oumuamua war 2017, glaube ich.
Genau, der erste beobachtete interstellare Asteroid. Und da gab es jetzt so verrückte Theorien, wie der entstanden sein könnte. Und ich habe da auf Twitter gelesen, es könnte vielleicht ein Splitterfragment eines, eines zerstörten Planeten gewesen sein. Du hast da wahrscheinlich auch eine Meinung zu, was das sein könnte.
Das wahrscheinlich nicht. Das ist so ein, okay, es wurde ein Paper geschrieben darüber, wie solche Asteroiden entstanden sein könnten, weil man sollte dazu sagen, Oumuamua wurde ja beobachtet, ist aber wohl so klein gewesen, 100 Meter ungefähr, dass man es nicht auflösen konnte. War auch zu weit weg von der Erde, dass man keine Radaraufnahmen bekommen hat. Arecibo kann ja durchaus, Arecibo ist ja die Radarantenne von Puerto Rico, ne? Kann ja durchaus auf 800 Millionen Kilometer, habe ich jetzt zuletzt gesehen, einen Asteroiden, der 1,5 Kilometer groß war. Und das war schon ganz ordentlich aufgelöst. Aber Oumuamua war einfach zu weit weg gewesen, dass man den mit Radar hätte untersuchen können. Mit Teleskopen hat man auch nichts gefunden, weil es einfach zu klein, ein paar hundert Meter, hallo. So hat man halt einfach bloß die Lichtkurven ausgewertet, kann dann Rotationsraten bestimmen und man kann gucken, wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen der Helligkeit, je nachdem, was für eine Seite er uns zeigt. Und dadurch hat man festgestellt, oh verdammt, der Unterschied ist so groß, dass man jetzt nicht mehr davon ausgehen kann, ja okay, da ist irgendwie ein dunkler Fleck oder so drauf, sondern das muss wohl von der Form kommen. Und die Form ist wohl so in größenordnungsmäßig 1 zu 6, also soll heißen 6-mal so lang wie breit. Das ist so lang, das ist einfach viel länger als alles, was man sonst so kennt von Asteroiden in unserem Sternensystem, in unserem Sonnensystem.
Er ist ungewöhnlich lang und daraus kann man bestimmt irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen.
Ja, der Name kommt jedenfalls aus Hawaii, ich habe vergessen, was er genau bedeutet.
Der Wanderer oder so, der Reisende, irgendwie sowas in die Richtung.
Stimmt, genau. Ja. Ja. Übrigens sehr einfach zu buchstabieren, es ist ein O und ein U und dann Mua Mua, ganz einfach. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das zu merken. Ja. Also, es sind wirklich Mua, zweimal, das ist ganz einfach, aber braucht halt manchmal. Gut, wie ist der jetzt entstanden? Das große Problem war, bei den Beobachtungen hat man festgestellt, der ist sehr lang gestreckt. Verhältnis 1 zu 6, teilweise haben sie gesagt 1 zu 10, mit anderen Worten eine kosmische Zigarre. So klassische Zigarrenform oder Zeppelinform. Manche haben vermutet, es wäre ein Raumschiff. Es gibt ein paar plausiblere Erklärungen inzwischen dafür. Was man außerdem noch beobachtet hat, ist, es ist kein Komet. Da ist nicht viel Schnee oder Eis drin gewesen, das verdampfen konnte, obwohl er relativ nah an die Sonne rangekommen ist. So heißen, was auch immer mit dem passiert gewesen sein muss, ist, er wurde mal richtig kräftig durchgekocht. Mhm. So dass zumindest auf der Oberfläche nichts war, das irgendwie hätte rausgekommen, das rausgekommen wäre. Trotzdem hat man bei spektroskopischen Untersuchungen so Linien gefunden von Kohlenmonoxid und Wasser und Ähnlichem. Ein bisschen was ist also auch rausgekommen, aber es war nicht viel. Und das, was rausgekommen ist, hatte sehr wenig Kohlenmonoxid gehabt, also sehr wenig Kohlenstoff, aber sehr viel Wasser. Dazu sollte man sagen, dass Kohlenmonoxid relativ schnell verdampft. im Gegensatz zu Wasser. Also es verdampft, glaube ich, bei 28 Kelvin schon. Mhm. Also wirklich schon bei sehr niedrigen Temperaturen. Und diese Erkenntnisse zusammen haben einige Theoretiker dazu veranlasst, mal rumzurechnen, wie kommen eigentlich Kometen, die auf normalen Bahnen fliegen, wenn sie sehr nah an die Sonne rankommen oder an irgendeinen Stern. Die haben dort genommen einen Stern, der die halbe Masse der Sonne hat, einfach als Referenz. Die allermeisten Sterne sind sehr viel leichter als die Sonne. Also die Sonne ist schon ein relatives Schwergewicht, also schwerer als die meisten Sterne, aber immer noch sehr viel leichter als die richtig schweren Sterne. Mhm. Und man hat das halt mal ausgerechnet. Und was man dann gefunden hat, einfach auf, man hat es detailliert vor allen Dingen simuliert, auch was die Oberflächenbeschaffung, was die Oberflächentemperaturen angeht, die erreicht werden beim Vorbeiflug und was das bedeutet für die Stabilität der Kruste, die man dort hat und die einzelnen Kräfte, die dabei auftreten können. Das hat man alles simuliert. Und was man dann gefunden hat, ist halt tatsächlich genau die Form, die man da hat, logischerweise. Das ist übrigens das Problem bei solchen wissenschaftlichen Untersuchungen. Ist die Objektivität ist ein kleines bisschen dadurch eingeschränkt, dass man halt genau weiß, was man haben will am Ende. Mhm.
Ja.
Hilft aber nichts. Mhm. Weil irgendwas muss man ja machen und ob man richtig liegt oder falsch liegt, in beiden Fällen wird man das richtige Ergebnis sozusagen haben. Aber das Ganze klingt schon ziemlich vielversprechend. Okay, Ausgangspunkt. Wir haben einen Stern, halbe Sonnenmasse, immer noch ziemlich hell, ziemlich heiß. Wir haben einen Kometen, der sehr weit weg ist, paar hundert astronomische Einheiten. Paar Milliarden Kilometer, also ein paar hundert Mal so weit weg von dem Stern, wie die Erde von der Sonne ist, also das, was die Oortsche Wolke ist, wo die meisten Kometen herkommen, teilweise, ich glaube, ein paar tausend astronomische Einheiten sogar, nicht nur ein paar hundert. Und wenn ein Komet von da aus auf Richtung Sonne runterstürzt, fehlt nicht mehr viel Energie, um ganz wegzufliegen. Einfach, weil das Ding ist schon fast weg. Das Ding ist schon wirklich am absoluten Rand der Gravitationswirkung des Sterns. Was jetzt passiert ist, der Komet kommt irgendwann der Sonne sehr, sehr nah. Oder dem Stern sehr, sehr nah. Und dabei zerbricht er meistens. Das beobachten wir bei der Sonne regelmäßig. Es gibt ja diese Sonnenobservatorien, die sich dann rausgestellt haben, also die eigentlich die Corona von der Sonne beobachten sollen und dabei regelmäßig irgendwelche kleinen Kometen sehen, die einfach verdampfen und zerbrechen. Mhm,
ja.
Beim Anflug auf die Sonne.
Mhm.
Das hat man simuliert. Wie heiß die dabei werden. Und die zerbrechen dabei übrigens auch deswegen, weil das sind kleine Schneebälle, die nicht sehr stark zusammenhängen. Und weil sie nicht sehr stark zusammenhängen, reicht ein bisschen Gravitation teilweise, ein bisschen nachgeholfen durch verdampfendes Gas, aber auch noch nicht mal so viel, um die auseinander zu pflücken. Weil die Teile von dem Kometen, die nah an der Sonne sind, werden stärker von der Sonne angezogen als die Teile, die weiter weg sind. Und man hat da also eine Kraftdifferenz. Ne? Also zwischen die einen Teile werden stärker von der Sonne gezogen als die anderen und dadurch muss zwischendurch irgendwas ausgleichen, diese Kräfte. Und das ist die Materialstärke von dem ganzen Kometen. Die ist nicht sehr groß, die wird sehr schnell überwunden und dann zerbricht das Ding. Und dann hat man verschiedene Teile davon. Und das Problem ist nur, die Materialstärke ist zwar nicht sehr groß, aber sie reicht, um eine gewisse Fliehkraft aufzubauen. Also es ist wirklich so dieser, wenn man irgendwie einen Schlüsselbund an einem Schlüsselanhänger hat und den einfach kreisen lässt und dann irgendwann loslässt. Ne? Also so diese Fliehkraft. Die baut man dabei auf. Und das kleine bisschen zusätzlich reicht dann schon aus, um einige Teile davon, das sind so 10% der Masse, also wirklich bloß ein paar Prozent, auf eine Fluchtgeschwindigkeit, auf eine Fluchtbahn zu bringen. Da kommt dann auch der Oberth-Effekt zum Tragen, weil das passiert gerade am günstigsten Teil, an der günstigsten Stelle der Umlaufbahn, also im tief unten im Gravitationsfeld, wo ein kleines bisschen zusätzliche Geschwindigkeit wirklich reicht, um große Effekte dann im weit, weit weg zu haben. Also da reichen wirklich so ein paar Zentimeter pro Sekunde irgendwie Unterschied aus, um dann einfach mal eben so zum interstellaren Kometen zu werden. So, jetzt bricht das Ding auseinander an der Sonne. Frische Materie wird irgendwie dem Sonnenlicht ausgesetzt und das wird richtig heiß. Wir sind dann wirklich so an Größenordnungen, die kennt man sonst so von der Kochplatte oder so. Teilweise sogar noch mehr. Also man ist ja natürlich auch noch im Vakuum, soll heißen, du hast nicht sowas wie Luftzirkulation. Also wenn du eine Kochplatte hast hier und die einfach mal heiß machst, die Wärme bleibt dann trotzdem begrenzt auf ein paar hundert Grad, einfach weil du hast halt ständig Luftkühlung. Die hast du im Weltall nicht. Und deswegen hast du dann Oberflächentemperaturen von 2.000, 3.000 Grad auf dem Kometen. Und das reicht halt ganz locker aus, um Silikatgestein oder sowas zu schmelzen. Wenn dieses Silikatgestein geschmolzen ist, heißt das aber auch, es schmilzt und du hast dann plötzlich eine richtige Masse von Gestein, das auch zusammenhalten kann.
Ah ja, okay.
Nicht an allen Stellen, aber so ein bisschen. Und gleichzeitig wirken natürlich immer noch diese Gravitationskräfte, die dann langsam, sehr langsam, aber sicher, dieses Ding auseinanderziehen können. Und die haben dann genau, in den Simulationen haben die wirklich genau diese Form gefunden, die man bei Oumuamua vermutet hat, halt so eine Zigarrenform. Genau genommen in eine Zigarre, auf die schon mal jemand draufgelatscht hat. also eine flache Zigarre sozusagen.
Ja.
No, also kann man wirklich dann damit ausrechnen. Und was man auch ausrechnen kann, ist, es wird natürlich nur die Oberfläche heiß. Jetzt hast du den gleichen Effekt, den man auch bei den Starlink-Satelliten hatten vom Anfang. Das Material von dem Kometen ist sehr, sehr fluffig. Genauso wie dieser Schaum von den Starlink-Satelliten. So heißen, der lässt kaum Wärme durch. Die Oberfläche wird sehr, sehr heiß, aber es wird nur sehr langsam die Wärme durchgeleitet. Und was jetzt passiert ist, dass an der Oberfläche also auf der absoluten Oberfläche, da schmilzt sogar das Gestein. Alles, was irgendwie gasförmig ist, gasförmig werden kann, also Wasser verkocht natürlich. Alles, was an Kohlenmonoxid und sowas da ist, das verdampft natürlich. Weiter unten verdampft immer noch das Wasser, aber das Gestein bleibt trotzdem einfach so ganz normaler Staub. Noch weiter unten bleibt sogar noch das Wasser zu Eis. Also obwohl oben das Gestein schmilzt, du hast wirklich oben so Lava schon, hast du nicht weit drunter, ein paar Zentimeter, also wirklich so 20 Zentimeter weiter tiefer, kocht gerade mal so noch das Wasser. Und wenn du dann so einen Meter tief bist, dann bleibt das Wasser, oder einen halben Meter, glaube ich, bleibt das Wasser einfach gefroren. Da bleibt sogar Trockeneis gefroren. Also sogar CO2 bleibt so einen halben Meter Tiefe noch gefroren. Und es braucht tatsächlich Ewigkeiten, bis die Wärme, die oben irgendwann mal von der Sonne da eingestrahlt wurde, durch Wärmeleitung ins Innere weitergeleitet wird. Das braucht richtig viel Zeit. Und die haben dann ausgerechnet, naja, okay, so nach 100 Jahren ist der Wärmeimpuls so auf 3 Meter Tiefe angekommen. Und 3 Meter, ne? Also die Dinger sind halt immer noch so 100 Meter groß. Ne?
Ja, ja.
Also das ist wirklich so reiner Oberflächeneffekt, wovon wir jetzt hier reden. Ne? Dann ist es so auf 3 Meter Tiefe angekommen und da verdampft dann gerade mal nur so noch das Kohlenmonoxid. Also Und dadurch kommt die Struktur zustande, im Wesentlichen deshalb, weil oben halt jetzt durch das geschmolzene Gestein und dadurch, dass das Wasser verdampft ist, kommen sich die Staubteilchen und so weiter alle etwas näher und man hat etwas höhere Chancen, dass dort tatsächlich halt sich Teile verhaken können. Und man hat dann halt etwas höhere Kräfte, auch so Oberflächenspannungseffekte, einfach durch geschmolzenes Material, halt alles sowas, ne? Dadurch hat man eine gewisse Materialstärke, sodass man tatsächlich halt eine Form bekommen kann, die halt ein Stück lang gestreckt ist, obwohl die bei normalen Asteroiden nie zustande kommen würde. So, jetzt fliegt das Ding irgendwie Ewigkeiten lang durchs All, kommt zu uns und jetzt passiert etwas, das ein kleines Stück anders ist als bei der Entstehungsgeschichte, weil wir erinnern uns, das Ding zerbricht direkt in der Nähe der Sonne. Und wahrscheinlich so kurz danach wird es erst so von Sonnenlicht bestrahlt. So heißt es, bekommt, und natürlich noch bei einem kleineren Stern. So, und jetzt kommt das Ding zu uns Richtung Sonne und kriegt schon viel früher das erste Sonnenlicht und wird langsam aufgeheizt von außen. Mhm. Und dadurch, und natürlich noch bei einer Sonne, die viel größer ist, die lichtstärker ist, und dann hat man ernsthafte Chancen, dass man bekommt halt über die Zeit einfach mehr Wärme in diesen Kometen, in diesen Asteroiden rein. Mhm. Und dadurch kann etwas tiefer Wasser verdampfen, das beim ersten Durchgang nicht verdampft ist. Während gleichzeitig das Kohlenmonoxid halt schon verdampft ist und die Wärme einfach noch nicht so tief drin ist, also diese Wärmefront, also die durch die Wärmeleitung zustande kommt, kommt halt so schnell nicht bis runter durch, sodass erstmal nur das Wasser verdampft und sehr viel weniger das Kohlenmonoxid, das noch drin ist. Und dadurch kann man diese Beobachtung dann erklären, die man gemacht hat. Dass halt im Vergleich zu normalen Asteroiden oder Kometen sehr viel mehr Wasserdampf drin war als Kohlenmonoxid.
Reden wir jetzt immer noch von Oumuamua oder von Borisov?
Wir reden von Oumuamua im Vergleich zu anderen normalen Kometen oder Asteroiden. Okay. Da hat man halt festgestellt, okay, Oumuamua hat viel zu wenig Kohlenmonoxid, das muss irgendwie weggekommen sein. Mhm. Und das würde bedeuten,
dass wenn man theoretisch auf diesem Asteroiden landen würde und da reinbohren würde, man noch so Gas- oder Eistaschen hätte, die
Nicht nur Taschen, also sobald du irgendwie tiefer als 3 Meter kommst, ist das Ding noch viel früher.
Ja, aber das ist doch, also das Schöne daran ist ja, dass es versiegelt ist von außen. Du hast quasi so ein Paket, was von außen mit flüssigem, der Stein hat sich quasi rumgelegt, wurde flüssig, schließt alles ein, es kann nichts mehr ausgasen, sondern man hat hier so eine interstellare Eistasche, die man nur aufmachen muss.
Ja, ganz so dicht ist es nicht. Es kommt ja immer noch was raus.
Ja, aber das ist, finde ich sehr spannend. Und wieso kommt man jetzt, also das ist ja die eine Erklärung, dass es quasi durch die Gravitationseffekte sich so lang gezogen hat, auch dass es teilweise dann flüssig war. Jetzt habe ich ja auf Twitter gelesen, man vermutet auch, dass es auch einfach ein Splitterstück eines Planeten hätte sein können.
Stimmt. Okay, wie kommt die Vermutung zustande? Das hat man auch ausgerechnet. Das wäre auch so, ist mehr oder weniger der gleiche Mechanismus. So ein Planet ist ja letztendlich einfach bloß ein Asteroid oder ein sehr, sehr großer Komet, der aber wirklich komplett durch Gravitationskräfte zusammengehalten wird. Mhm. Es gibt zwar andere Kräfte, aber der Unterschied ist halt hier, die Gravitation ist so viel stärker als alles andere, dass letzten Endes die ganzen mechanischen Kräfte so klein sind, dass die einen Planeten nicht zusammenhalten können, sobald einmal die Gravitation irgendwie nennenswert überschritten wird. Und es gibt natürlich eine Grenze, wenn ein Planet in der Sonne oder in einem Stern zu nahe kommt, dann wird er halt auch zerrissen. Sogenannte Roche-Grenze ist natürlich die gleiche, beim Kometen ist das gleiche. Ist die Roche-Grenze? Ja, ist es. Musst du kurz überlegen. Gibt diverse Grenzen in der Astronomie. Wenn ein Planet in einer Entfernung von sowas wie 5 astronomischen Einheiten fliegt und dann ernsthaft gestört wird, also sowieso schon auf einem elliptischen Orbit ist, sehr stark elliptischen Orbit, und dann irgendwie gestört wird durch einen Planeten weiter draußen, was halt manchmal passieren kann in der Entstehungsgeschichte von einem jungen Sternensystem, wo halt wirklich noch ganze Planeten rausgeschmissen werden können, wenn man Pech hat. Dann reicht es schon aus, wenn so ein Planet halt aus 5 astronomischen Einheiten Entfernung, also so Jupiter-Entfernung, auf den Stern zufliegt, stark in die Nähe kommt, dass die Gravitationskräfte, die ihn auseinanderziehen, so groß sind, dass er nicht nur zerstört wird, sondern auch die äußeren Teile des Planeten so stark beschleunigt werden, dass sie ganz rausfliegen. Das liegt einfach daran, dass ein Planet halt einfach vom Durchmesser sehr viel größer ist, so dass dieser Schnipseffekt, dieser Fliehkrafteffekt einfach viel größer wird.
Mhm.
Zumindest für kleine Teile von der Masse. Und theoretisch kann dabei das Gleiche entstehen. Aber ich verstehe halt nicht ganz, wie dann das Kohlenmonoxid noch da sein könnte, zum Beispiel.
Okay, weil es dann nicht diese Versiegelung gab, die bei der anderen Theorie stattfindet.
Nee, weil das Kohlenmonoxid dann wahrscheinlich schon viel eher verdampft wäre.
Mhm, okay, verstehe.
Also das war halt bloß so eine Nebenrechnung, die gemacht haben, haben gesagt, naja, okay, wenn sowas mit einem Planet passiert, dann würde das übrigens auch funktionieren. So, ne, also das war jetzt nur so ein Nebenaspekt, den man da irgendwie mal mit reingebracht hat, weil, hey, hier nebenbei ist uns noch was Interessantes aufgefallen.
Mhm. Und das haben dann halt alle Medien aufgegriffen.
Genau, ja. Also es ist viel wahrscheinlicher, dass der Ursprung einfach bloß ein Komet ist, der aus irgendwelchen Gründen zufällig in Richtung Erde geflogen ist.
Okay, okay.
Was man auch noch nebenbei festgestellt hatte, ist, man hat noch, beziehungsweise erwähnt hat, weil es einfach bekannt war, interstellare Kometen haben sozusagen ein Geschwindigkeitslimit, das abhängig davon ist, wie groß die sind.
Ah ja.
Liegt einfach daran, dass man zwei Effekte hat. Man hat in der Milchstraße ein Magnetfeld und ein paar von den Mineralien in einem Kometen sind natürlich trotzdem irgendwie magnetisch. Irgendwie Eisen ist immer dabei.
Mhm.
Und dieses Magnetfeld beschleunigt die sozusagen. Also zieht die halt einfach mit der Rotation der Milchstraße. Im Gegensatz dazu hat man interstellares verlangsamt das Ganze, so rum. Im Gegensatz dazu hat man interstellares Gas, das sich sehr, sehr schnell bewegt. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Voyager-Sonden. Die Voyager-Sonden sind ja jetzt gerade an dem Punkt, wo der Sonnenwind, der von der Sonne kommt, auf das interstellare Medium trifft, das halt eine gewisse Gewinn, so einen interstellaren Wind praktisch darstellt. Und die knallen dort praktisch aufeinander, so dass man dort praktisch keine Teilchen mehr hat, die sich sehr stark bewegen würden. Aber weiter draußen hat man halt wirklich einen Wind aus sehr, sehr dünnem Gas in der Milchstraße, der halt trotzdem irgendwie bläst. Und wenn du einen Körper hast, der einfach ein paar Millionen Jahre da irgendwie durchgurkt, dann trifft halt ständig irgendwelches Gas mit hoher Geschwindigkeit da drauf auf die Oberfläche. Und dann wird der natürlich beschleunigt, weil es ist halt sehr, sehr dünnes Gas, aber es ist halt Gas und du hast sehr, sehr viel Zeit. Und jetzt ist es eine Frage der Größe von dem Gegenstand, wie schnell der unterwegs ist. Weil auf der einen Seite wird er beschleunigt durch das Gas und auf der anderen Seite wird er verlangsamt durch das Magnetfeld von der Milchstraße.
Mhm.
Und der Beschleunigungseffekt hängt komplett ab von der Oberfläche von dem Objekt, weil klar, es ist so eine Art Wind, ne? Umso größer das Objekt, umso mehr Kraft kommt von dem Wind zustande. Mhm. Das ist einfach nur eine Frage von der Oberfläche. Während das Magnetfeld sind halt magnetische Kräfte und da hängen die Kräfte nur davon ab, wie viel magnetisches Material du in diesem Körper hast. Und jetzt wird es relativ einfach im Prinzip. Du kannst dir überlegen, du hast einen Körper, der ist, was weiß ich, hat 1 Kilometer Durchmesser. Wenn du den doppelt so groß machst, hast du die vierfache Fläche, kriegst also die vierfache Kraft vom Wind, aber gleichzeitig hast du das 8-fache Volumen, die 8-fache Masse und kriegst die 8-fache Verzögerungskraft durch das Magnetfeld zustande. Ja, also hast halt 8-mal so viel magnetisches Material da drin und dadurch wird das Ding halt stärker abgebremst, als es beschleunigt wird. Und je nachdem, was für eine Größe du hast von den einzelnen Kometen, hast du dann eine typische Geschwindigkeit, die die annehmen. Und man hat halt ausgerechnet, okay, ja, für so 100 Meter große Objekte wie Oumuamua ist das genau die Geschwindigkeit, die wir beobachtet haben. Also man hat da wirklich so diverse Anhaltspunkte, dass die Theorien so einigermaßen stimmen müssten. Ist natürlich nicht das allerletzte Wort gesprochen, aber ist eine interessante Geschichte und es hängt jetzt komplett davon ab, was für Daten noch kommen werden, weil wir haben jetzt zwar nicht n gleich 1, aber nur n gleich 2 ist auch nicht viel besser als irgendwie nur einen einzigen. Also als Stichprobe ist das noch nicht so ganz statistisch sauber, würde ich sagen.
Woran liegt das? Ist das jetzt einfach Zufall, dass wir jetzt innerhalb von wenigen Jahren 2 interstellare Objekte entdeckt haben oder hat sich da jetzt einfach was in der Technik getan?
Es wird halt mehr beobachtet.
Okay, also einfach mehr
beobachtet. Du hast mehr automatisierte Programme, die den Himmel durchmustern. Mhm. Und ja, Rechnertechnik ist halt auch einfach besser geworden.
Aber es ist nicht so wie bei den Exoplaneten, dass man wie Exoplaneten Hunter, man baut das, schickt das los und der findet auf einmal ganz viele Exoplaneten. Sowas gab es ja nicht so, okay, wir haben jetzt ein Objekt entwickelt, was sich nur nach interstellaren Objekten im Sonnensystem umschaut.
Nee, weil das sind einfach bloß, also du hast halt ein Teleskop, guckst in den Himmel und guckst, ist da irgendein Bipsel, das da nicht hingehört und das sich bewegt.
Mhm, okay.
Mehr machst du da nicht. Und davon gibt es halt eine ganze Reihe von automatisierten Systemen. Die meisten davon spezialisieren sich drauf, nicht dort zu gucken, wo viel störendes Zeugs ist, also nicht innerhalb der Milchstraße oder so. Dadurch haben teilweise auch noch Amateure Chancen, indem sie praktisch die Gegenden abgrasen, so in der Milchstraße oder so. Also einfach gucken, ist irgendwo in der Milchstraße die Nadel im Heuhaufen. Ja, also wenn irgendwo unter vielen, vielen Sternen einer ist, der sich bewegt, dann muss man halt gucken, ist das jetzt ein neuer Komet oder nicht. Mhm. Und auf die Art und Weise, wir haben dann Amateure wie halt Borisov zum Beispiel dann auch mal sowas gefunden.
Ja,
während die meisten Entdeckungen halt von irgendwelchen automatisierten Systemen.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe das doch mitbekommen. Also der Borisov war tatsächlich ein Amateur. Ja. Amateurastronomen, der dann dieses Objekt
auf gefunden der Krim. Hat. Auf der Krim noch dazu.
Oh je, das ist auch noch politisch vorbelastet. Oh je, oh je.
Ja.
Gut, das war's mit den Themen für diese heutige Sendung. Mal wieder ein bisschen kürzer. Wir können ja jedes Mal 3 Stunden reden. Ja. Aber dafür haben wir dann doch auch eine etwas größere Produktionsrate. Viele von euch werden ja wahrscheinlich schon den ersten Teil von Frank und Lutzes Space Shuttle Talk gehört haben. Und ich weiß auch schon, dass der zweite Teil aufgezeichnet wurde. Der liegt schon vor. Ist der Redaktion bekannt. Und genau, der wird dann, wie jetzt der Modus sich hier rausgependelt hat, dann eine Woche später nach dieser Folge veröffentlicht, sodass wir jetzt tatsächlich in einem wöchentlichen Rhythmus erscheinen, was ja auch ganz schön ist. Ich hoffe, ihr habt auch alle Zeit, diese vielen Folgen, die wir produzieren, zu hören. Aber wir haben auch schon sehr schönes Feedback einerseits zur letzten regulären Folge bekommen. Gerade die Leute, die dann kritisch angemerkt haben, dass sie das mit der Korruption nicht so ganz richtig fanden, haben dann nochmal geschrieben, dass wir das doch anscheinend besser erklärt hatten. Und auch zur Space Shuttle-Folge haben wir sehr nettes Feedback bekommen. Das ist doch ganz nett.
Ja, habe ich noch ehrlich gesagt noch nicht gelesen, werde ich aber tun. Versprochen.
Ja, ja, es war jetzt nichts Ausführliches dabei, aber einfach, da die Leute haben angemerkt, dass sie das schön fanden, die Folge von dir und Frank, von dir und Lutz.
Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Kommentare, für die netten Kommentare.
Genau, und auch ja. Zu dieser Folge könnt ihr gerne wieder kommentieren im Blog. In den Shownotes sind dann auch die entsprechenden Links verlinkt. Oder ihr schreibt uns einfach auf Twitter, entweder mir oder Frank direkt oder auf unserem Countdown-Pod-Twitter-Account. Und ansonsten, wir beide hören uns in 2 Wochen wieder, wenn es eine neue reguläre Folge gibt.
Ja, es sei noch angemerkt, ich habe einen zweiten Twitter-Account angelegt.
Ja, stimmt, genau.
Der nicht ganz so voll ist, wo ich mich praktisch auf die Artikel beschränke und Podcast und halt so journalistisches Zeug. So heißen, das ist ein Twitter-Account, dem ich selbst folgen würde.
Also du hast quasi hier Frank Wunderli und dann 13?
13. Ich habe einfach irgendwie Frank Wunderlich Pfeiffer hingeschrieben.
Ah, okay, und das hat er dann Twitter gekürzt.
Genau, und habe mir gesagt, ja, okay, nehme ich.
Ja, das könnte auch ein geheimer Code sein. Und genau, das ist dann so dein Professional-Account, wo du halt über das twitterst, was du auch so beruflich machst, also Raumfahrtlastig. Und dann hast du immer
Raumfahrttechnik, genau, und sonstiger Kram halt.
Und dann hast du noch dein Privat-Account, wo du dich dann weiterhin austoben darfst mit allen anderen Themen.
Ja, was halt einfach, das sind so viele Tweets, dass ich mir selbst nicht mehr folgen würde.
Genau. Ich empfehle natürlich beiden zu folgen für die volle Dröhnung. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen viel Spaß bei der nächsten Folge, die vielleicht schon in diesem Podcast auf euch wartet.
Jo.
Tschüss.
Okay, tschüss.